You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Grüß Gott, wir sind's, der Klaus und der Marc. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pop und Pubertät. Und wir sind wirklich, es ist ein bisschen übertrieben, aber... ist ja, glaube ich, unser Konzept.
Im da muss ja seinem Anspruch gerecht werden.
Dritter Teil 1976. Es ließ sich nicht vermeiden. Nicht nur, weil wir jetzt kürzere Folgen machen, sondern weil das Jahr immer weiter sich ausdehnt, so wie das Weltall ungefähr.
Wenn sind auch schwarze Löcher.
Ja, das stimmt.
Für die bin ja ich zuständig.
Immer wenn ich mich damit beschäftige, irgendwie gibt es nochmal ein neues Thema, wo ich denke, oh, da müssten wir aber auch noch drüber reden.
Ja.
Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal nachgedacht über das Queen-Album, über das wir gesprochen haben, und würde gerne noch was ergänzen. Ich habe es mir jetzt nämlich nochmal angehört. Day at the Races. Und ich habe es in der ersten Folge als Zwilling von A Night at the Opera bezeichnet. Und dieser Begriff ist nicht ganz präzise.
Stiefbruder.
Es ist der Vorgänger. So, es ist wirklich der Vorgänger. Und ich kann jetzt kurz ausführen, was ich damit meine. Weil Queen auf diesem Album sich ausprobiert und glaube ich, Dinge ausprobiert, die sie dann auf A Night at the Opera weiter ausführen oder vielleicht sogar perfektionieren. Das zweite Lied auf diesem Album heißt Take My Breath Away. Und dieses Lied ist, wenn man sich das anhört, der Vorgänger von Bohemian Rhapsody. Sie probieren mit Chören rum. Freddie Mercury schichtet hier schon so Stimmen aufeinander. Und es klingt eigentlich wie Bohemian Rhapsody bis zum Galileo-Teil. Es ist auch so eine elegische Klavierballade mit diesem unfassbaren Chören und so weiter. Und ich bin ziemlich sicher, dass das so die Inspiration war, da in der Richtung nochmal weiterzumachen. Und beim zweiten Lied, wo es mir extrem aufgefallen ist, ist White Man, das der Vorgänger des anderen großen Epos ist auf A Night at the Opera, nämlich Prophet's Song. Da hattest du mal so einen Spaß mit dem Now I Know. Das ist auch so ein 8-Minuten-Ding.
Now I know, now.
Echt, das weiß ich gar nicht. Wo sie auch viel mit Loops arbeiten und Gesangsloops und so weiter und das aufeinanderschichten und das Ganze auch in so einer psychedelischen Monotonie irgendwie. Und da ist White Man ist hier, glaube ich, die Vorlage dafür, wo sie gesagt haben, lass uns das noch ein bisschen weiter spinnen, diese Idee.
Das sind ja irgendwie verwandte Alben.
Ja, ja. Halt
von den Titeln her, beides Marx Brothers und die Covers.
Ja. Und dann haben sie so ein, das letzte Lied, Teo Toriat, oder wie man es ausspricht, ist noch so ein, gibt es noch einen japanischen Textteil. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass viele dieser Bands halt in den 70ern in Japan eigentlich bigger waren als überall sonst.
Bigger in Japan.
Ja, die Scorpions fallen einem da natürlich ein.
Deep Purple.
Bei den Scorpions weiß man, dass die irgendwie gebucht wurden für Japan, weil sie dort Platten verkauft haben wie Sau, aber nicht ahnen konnten, was sie dort erwartet, nämlich kreischende Fans zu Hunderten am Flugplatz und halt ein komplett frenetisches Publikum dann bei den Konzerten. Sowas kannten die halt aus Deutschland nicht und aus den anderen Ländern, in denen sie halt gespielt haben, aber halt noch lange nicht so erfolgreich waren. Also Japan war für die so die erste Berührung mit wir sind Rockstars. So, mit allem drum und dran dann auch. Und es gibt auch auf dem 76er Album Virgin Killer gibt es auch ein Lied mit einem japanischen, mit so einem Sprechteil. So eine Frau, so einen japanischen Text aufsagt.
Spricht da nicht Klaus Meine?
Nee, das ist nicht Klaus Meine.
Besser.
Das ist eine Japanerin und auch so eine Hommage an, glaube ich, diese wilden 70er Jahre für die Scorpions in Japan.
Das war, glaube ich, wirklich.
Wie hieß der der Veranstalter, der alle westlichen Bands in Japan untergebracht hat? Mr. Udo.
Mr. Udo.
Alle diese Bands irgendwie, die über Japan berichten, das lief alles immer über Mr. Udo.
Das ist jetzt aber kein japanischer Name.
Klingt aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch irgendwie japanisch.
Ja, je länger man drüber nachdenkt. Udo könnte ja auch ein Kampfsport sein.
Ja, genau.
Klaus Meine bricht gerade mit seiner russischen Fanbase, habe ich gelesen.
Okay.
Also er hat gesagt, dann verliert er die Fans halt, aber wird deshalb nicht sagen, was gerade abgeht, sei okay.
Oh, okay, gut.
Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Irgendwo im Internet oder
so. Aber ungewöhnlich, Alice Cooper habe ich gerade gelesen, hat gesagt, Rockmusik und Politik haben gar nichts
miteinander zu tun. Ja, in der Badischen auf alle. War ich da schwer enttäuscht.
Ja, ich auch. Ja. Ich habe noch recherchiert kurz heute Mittag die Hits des Jahres in Deutschland 1976.
Oh, ich habe jetzt, weil ich ja von meinem verstorbenen Onkel die Plattensammlung übernommen habe, habe ich jetzt ganz viele Hit-Compilations und leider auch ganz viele Schlager-Hit-Compilations, aber auch ganz viel 70er-Jahre-Rack. Was ist denn da?
Ich weiß also, nicht. Hit Harpo Movie Star.
Ja, ganz klar. Es war aber bei unserer 77er-Platte sogar drauf.
Ja. Mama Mia.
Ja.
Daddy Cool.
Auf jeden Fall. Müssen wir eh noch drüber reden.
Ein Bett im Kornfeld.
Ein Korn im Feldbett, wollte ich noch sagen. Von, wer war es? Fips Asmus? Ja, Fips
Asmus. Ein Korn im Feldbett. Money, Money, Money. Und auch noch eigentlich kein schlechtes Lied, für das, dass es eigentlich ein albernes Quatschlied ist. Jeans On.
Von Dundas, oder wie heißt?
David Dundas.
Ja, das habe ich auf Single natürlich. Das kann sein, dass es auf Onkel Burkhards Kassette war. Ich kann sofort mit You and Me.
Also, eigentlich kann ich fand es irgendwie
immer, wenn es im Radio eigentlich könntest du meinem Bruder sagen, weil er, mein Bruder hat dann irgendwann mal völlig dadaistisch kam, dann mal Point Dexter. Manchmal, wo kommt es her?
Point Dexter, wo kennt man das?
Das ist ja ein Name, aber irgendwie kam das aus dem Weltall. In sein, was weiß ich, und plötzlich...
Und dann würde ich gerne noch was nachtragen. Ich habe ein Buch gelesen, ich glaube das dickste Buch, das ich seit 20 Jahren gelesen habe. Und wollte ich eigentlich letztes Mal, als wir über Hotel California gesprochen haben und diesen Rückbezug auf das Jahr 1969, wo ja der Hippie-Traum kippt und ganz dunkel und düster wird, das wird schön auch nochmal nachgezeichnet in einem ganz tollen Roman eines gewissen Louis Schiner. Und der Roman heißt Outside the Gates of Eden und es geht um eine Freundesgruppe, die wir quasi begleiten von Mitte der 60er Jahre, als sie noch in der Highschool sind, bis heute.
Das finde also ich immer
bis,
gut, sowas.
Bis Anfang Trump-Regierung. Und es ist so ein berührendes und tolles, tolles, tolles Buch. Ein Roman über, ich weiß nicht, dünne 950 Butterbrot dünne, eng bedruckte Seiten und ich dachte, es ist völliger Wahnsinn, aber es hat mich eigentlich von der ersten Seite so begeistert, dass ich es dann echt auch geschafft habe, in gar nicht so langer Zeit durchzulesen. Und was da auch sehr deutlich wird, ist die Zeit, die verbringen in San Francisco, die späten 60er Jahre, wie San Francisco kippt vom Summer of Love 1976 zum absoluten obdachlosen Kriminalitätsschmelztiegel und drogenabhängigen Psychosen, Irrsinn in Haight-Ashbury dann vor allem irgendwie, wie sie innerhalb von einem Jahr, wie sie zurückkommen und sagen, was ist denn hier los irgendwie? Alles, was gerade eben noch cool und schön war, ist jetzt nur noch eklig und ganz, ganz schlimm und man muss gucken, dass man da wegkommt irgendwie, wo die Drogen dann eben nicht nur das Bewusstsein befreit haben, sondern auch den Irrsinn.
Das war mein erster Eindruck, als ich 2001 in San Francisco war. Es war ein Sonntag und ich lief durch die Market Street. Mhm. Wahnsinn. Ja. Überall nur Obdachlose und ich glaube Nord Stream heißt es, glaube ich, dieses riesen Kaufhaus, wenn mich nicht alles täuscht. Da war es am schlimmsten, weil ja der Eingangsbereich am größten war. Und ich fand es unfassbar.
Ja, das ist in San Francisco wirklich sehr auffällig. Und noch was Zweites, was in diesem Buch erwähnenswert ist hier gerade, weil das auch eine schöne Überleitung ermöglicht, dahin, wo ich hin will gerade. Es wird eine Episode beschrieben, die Band, die fiktive Band, um die es geht in diesem Roman, spielt als Vorgruppe von Led Zeppelin. Und es kommt nach diesem Konzert zu einem ganz, ganz üblen Handgemenge, beziehungsweise ein Roadie wird verprügelt, und zwar von Peter Grant, diesem Manager von Led Zeppelin, der ja in der Literatur immer wegkommt als so eine, ja, so eine Mischform aus Gangster, wirklich, also ganz üblem Typ und Manager, der auch immer so Leibwächter dabei hatte, die eigentlich eher aus mindestens dem Halbweltmilieu kamen und auch mit Hilfe derer dann auch immer Veranstalter und Agenten und auch Musiker dann dazu gebracht hat, einfach das zu tun, was man von ihnen wollte. Also ganz, ganz übel. Ich bin ziemlich sicher, dass irgendwann muss es auch mal ein Biopic über Peter Grant geben. Was man über den alles liest, ist zumindest mal sehr faszinierend. Jedenfalls behauptet der Sohn von Peter Grant, dass ein Roadie namens Jim Mazorkis ihn belästigt habe, was aber nicht stimmt und er komplett ablehnt und sie vermöbeln ihn halt so schlimm, dass er ins Krankenhaus muss und wirklich sich ganz schwer verletzt da. Die Bill Graham ist da dabei, dieser große Veranstalter aus San Francisco, der versucht es noch zu verhindern. Niemandem gelingt es, weil diese Typen außer Rand und Band sind und den in seinem Trailer dann oder in so einem Trailer dann irgendwie zusammenschlagen. Er kann nicht mehr fliehen. Diese Geschichte stimmt, die ist recherchiert. Hier wird im Nachwort auch nochmal deutlich gemacht, dass in der Autobiografie von Bill Graham diese Geschichte verbrieft ist. Und in Wirklichkeit hat dieses Konzert, um das es geht und das hier wirklich stattgefunden hat, wurde aber eröffnet von Judas Priest.
Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's wieder.
Und die Überleitung ist eigentlich die, dass Peter Grant auch der Manager war von Bad Company.
Dann stimmt ja wenigstens der Name.
Ja, und Bad Company ist ja eigentlich auch so ein Phänomen. Die waren in den USA unfassbar erfolgreich. Jede ihrer Platten eigentlich mindestens in der Top 10. Alles Platin, insgesamt 20 Millionen Platten verkauft in den 70ern, allein in den USA. Und auch wieder so eine Band mit einem riesigen Missverhältnis zwischen dem Bekanntheitsgrad und dem, was wirklich gut und hörbar ist.
Hat der Sänger nicht von Bad Company später Freddie Mercury beerbt?
Genau, also der kommt von Free. Und Paul Rodgers sah genau gut aus. Du, gute Stimme, super Stimme, finde ich so, wenn man, ja, also natürlich guter Blues-Rock-Sänger. Und war dann später auch nochmal bei Queen, hat jetzt auch gerade nochmal eine Solo-Platte gemacht, ist, glaube ich, ja, 80 oder so, sieht immer noch gut aus eigentlich, ja, so. Und auch 20 Jahre jünger, als er tatsächlich ist. Und Bad Company machen eine Platte 1976, die heißt Run with the Pack. Und es ist halt dieser typische, ja, also so eine Mischung zwischen so, ja, Blues-Rock-Nummern und schönen Balladen, die manchmal ein bisschen langweilig sind, so wie Simple Man, oder auch echt wunderschön sein können, wie bei Love Me Somebody. Die Stimme ist immer toll, aber dieser Erfolg, den die in den USA hatten, ist echt nur schwer nachvollziehbar, wenn man es heute anhört. Man kommt mit Mühe und Not auf so, finde ich, vielleicht so 10 oder so richtig gute Lieder. Das große Hit-Album ist wahrscheinlich das 75er Straight Shooter. Und dann, wenn wir gerade schon dabei sind, und dann bin ich aber auch mal ruhig, Judas Priest haben wir gerade erwähnt, die machen natürlich 76 auch ein Album. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes, weil Judas Priest, und das macht Rob Halford auch deutlich in seiner Autobiografie, haben eigentlich also Queen nachgeeifert am Anfang. Und da hört man durchaus noch, ja, Spurenelemente davon auf diesem Album von 1976. Es heißt Sad Wings of Destiny und Dreamer Deceiver ist das Lied, wo man denkt so, wer ist das nochmal? Es klingt nicht nach Judas Priest, sondern nach irgendeiner Band, die versucht zu klingen wie Queen. Andererseits ist auf diesem Album natürlich The Ripper drauf und da wird schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Also sehr einflussreiches Lied, glaube ich, für den weiteren Fortgang des Hardrock und Heavy Metal. Tyrant und Genocide sind noch so die bekannten Lieder und Victim of Change ist natürlich alle diese vier auf dem fulminanten 78er Live-Album Unleashed in the East.
Ich habe vor kurzem einen Musikhörabend gemacht mit Franz Schuck, den ich hiermit sehr grüßen möchte. Auch ein totaler Musik- und Plattenfreak. Und dort habe ich wirklich zum ersten Mal ein Judas Priest-Lied gehört. Und wir sagen uns dann nie, welche Band es ist, sondern es gibt immer ein Thema. Und das Thema war Lieder mit Bibelbezug. Das war natürlich super. Und dann kam ein Lied von Judas Priest und ich habe gedacht, meine Herren, cool, wer ist denn das? Und dann sagt er plötzlich Judas Priest. Um welches Lied hat sich denn gehandelt?
Sinner.
Richtig. Auf welchem Album ist das drauf?
Das müsste auf dem dritten Album sein.
Ich wollte ihn jetzt nur schnell abhören.
Sin after Sin, glaube ich.
Sin kommt, glaube ich, ganz oft vor in Metal-Texten.
Guck mal, ob es stimmt.
Sinnhaft, ja, würde ich sagen.
Erstes Lied auf Sin after Sin.
Ja, gutes Lied.
Super Lied. Super
ich mache ja immer Witze über Judas Priest.
Also Ripper und Sinner waren die zwei Lieder, die mich zu Judas Priest bekehrt haben.
Ja, jetzt sage ich, ich kann es verstehen. Mhm. Jetzt müssen wir erstmal 100 Folgen machen, bis ich sage, ich kann es verstehen.
Also jetzt du.
Jetzt kommt was, also das erwähne ich jetzt zu Ehren von meinem Onkel Burkhard. Eine Platte, die ich, wenn ich sie höre, oder nur die zwei Hits von dem Album höre, mit ihm und den 70ern verbinde. Ich bin ja so alt, dass ich die 70er live und in Farbe erlebt habe. Die Band heißt Pussycat und die Platte heißt First of All. Das Cover ist wirklich sehr durchdacht. Da sind 7 Menschen drauf, 4 Männer, 3 Frauen. Und sie sind entweder weiß gekleidet oder blau, auf dem Backcover alle in blau. Und was jetzt aber nicht ganz passt, ist der Hintergrund. Der sieht nämlich aus, als hätten sie blaue Müllsäcke aufgehängt. Und auf dem Backcover stehen sie gerade drin in den Müllsäcken. Es sollen natürlich keine Müllsäcke sein, aber es sieht leider so aus. Interessant auch, dass unter den Sackos haben die Männer nichts an. Hm. Und der Mann links mit dem Gefängnisbart, dem quillt das Brusthaar raus wie Rauch aus einem Fabrikschlot, sage ich jetzt mal.
Hast du dir jetzt das mal angehört? Zum Beispiel Georgie, Mississippi?
Jetzt merkt man, dass der Marc jünger ist als ich, weil ich muss mir Georgia und Mississippi nicht anhören. Das ist in meinem Unterbewusstsein verankert. Mississippi war, glaube ich, der größere Hit als Georgia. Und es gibt noch eine Band, die verwechsel ich immer, die heißt Middle of the Road. Die war auch daheim bei meinem Onkel. Und ich habe da auch mit Sicherheit Singles. Und Pussycat war ein Phänomen, glaube ich, in deutschen Vorabendsendungen oder so, wo dann, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, Starparade, Michael Holbe oder wie der hieß, und Rainer Holbe, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, wenn ich die Namen sehe, es hat dann keiner eine Solo-Karriere gestartet, die dann irgendwas gerissen hätte, aber sowas wie Mississippi war so richtiger, erfolgreicher Mainstream-Rock oder Soft-Rock der 70er. Die sehen alle abartig aus, die Leute, aber das war, glaube ich, so in den 70ern.
Ja, die sehen so richtig nach 70er.
Da wundert man sich auch, dass die Menschen nicht ausgestorben sind in den 70ern, so wie die aussehen. Die Sängerin, die war mir irgendwie präsent, lange blonde Haare bis an die Hüfte und ja, blauer Lidschatten, aber ansonsten, also man merkt sich dann manchmal halt die Frontfrau oder den Frontmann. Aber Pussycat waren sehr erfolgreich. Und wenn wir schon über die 70er reden und die Charts, dann muss man die nennen.
Na ja, klar.
Könnte man vielleicht auch in die Playlist machen, dass man weiß, wovon man hier spricht. Ich war immerhin 5 Jahre alt schon, 1976. Deshalb habe ich die bestimmt live im Fernsehen gesehen.
Ich notiere mir das mal.
Ilja Richter zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja auch so eine Sendung, die ist eigentlich voll 70er. Die gab es zwar bis in die 80er, aber da ist jeder aufgetreten. Zum Beispiel Gary Glitter gibt es, also auf YouTube gibt es ganz viele Auftritte von Bands, Sweet und was weiß ich wer alles. Bei Ilja Richter, das Schlimme bei Ilja Richter war halt seine Bühnenpräsenz und seine Sketche und so, das kann man heutzutage.
Ja, er wollte auch so ein bisschen lustig sein.
Ja, ich glaube, er findet es inzwischen selber schlimm.
Ja, ja. Diese Sendung hieß Disco.
Ja.
Und Disco ist natürlich was, worüber wir in den ersten 2 Teilen nicht gesprochen haben, was wir hiermit nachholen müssen, ja. Weil 76 ist eigentlich, beginnt die Hochphase des Disco. Ich habe es heute nochmal recherchiert. Also Disco beginnt so, ja, 74, Kung Fu Fighting ist eigentlich eines der ersten, das so als Disco.
Habe ich jetzt als LP, möchte ich betonen. Die Platte ist, wie soll ich sagen, ist das jetzt originell? Kung-Fu-Fighter.
Oh, Fighter. Ja. Und dann geht es eben 75, 76 immer weiter. 76 ist dann, beginnt auch diese Disco, dann, also die Disco als Ort dann eben auch immer wichtiger zu werden. Es gibt gerade eine Serie auf RTL Plus, die heißt Disco 76, die auch nochmal zeigt, wie in so einer deutschen Kleinstadt irgendwie das Disco-Fieber plötzlich Einzug erhält. Ist eigentlich sehr nett gemacht, finde ich.
Ja, das war Disco-Fieber, gab es ganz oft.
Ja.
Auch bei Gerhard Polt.
Ja.
Boris im Disco-Fieber, in dem unvergleichlichen Sketch Kindermodenschau in fast wie im richtigen Leben. Kann ich nur empfehlen.
Und diese Band, eine Band, die natürlich Disco verkörpert wie wenig andere, sind die Bee Gees. Und ich habe mir heute auf einer längeren Autofahrt deren 76er Album Children of the World angehört und habe sehr interessante Beobachtungen gemacht dabei. Erste Beobachtung, ich glaube, es gibt keine weiße Band, die so schwarz klingt wie die Bee Gees. Wenn man das nicht wüsste, würde man denken, das muss eine All-Black-Band sein, irgendwie. Das ist kein Unterschied zu Kool & The Gang, Commodores, Earth, Wind & Fire. Das ist genau diese Schiene. Es ist Soul, Philly Soul oder Philly Sound vielleicht noch mehr. Also Philly Soul ja als so dieser Vorläufer von Disco oder diese Schnittstelle aus Soul und Disco mit schon ein bisschen Abtempo und viel Streichern und deutlich groove-orientierter noch als der traditionelle Soul oder Motown-Soul. Und da sind die ganz, ganz, ganz dick daheim auf jeden Fall. Und dann geht es schon natürlich schon ganz, ganz deutlich Richtung Saturday Night Fever. You Should Be Dancing ist natürlich der Opener. Und das ist ja ein Song, den man, glaube ich, einfach kennt irgendwie auch aus dem Radio. Und was dann noch passiert, eine zweite Beobachtung. Love So Right, das dritte Lied. Ich habe mich nie so mit den Details des Werdegangs von Michael Jackson beschäftigt, aber dieses Lied klingt wie eine Michael Jackson Ballade und ich gehe jede Wette ein, dass die Bee Gees ein großer Einfluss waren auf Michael Jackson. Dieses Lied könnte auf Thriller eine Ballade sein. You're So Love So Right. Wirklich ganz tolles Album, könnte man eigentlich wirklich sich zulegen und von vorne bis hinten durchhören. Da ist nichts richtig schlecht. Und vieles richtig, richtig toll.
Ich habe inzwischen wahnsinnig viele Bee Gees Singles. Und da ist bestimmt dabei.
Ja. Und dann halt Bonnie M. natürlich, 76.
Ja, und Bonnie M. War natürlich der Vorläufer von Milli Vanilli, was die Verarschung betrifft. Weil Bobby Farrell heißt er, glaube ich. Oder? Heißt er Bobby Farrell?
Ich weiß nicht.
Der Tänzer und Sänger.
Ja, möglich. Ja.
Guck das doch mal eben nach, dass ich hier keinen Mist verzapfe. Ja. Die Stimmen waren ja alle von Frank Farian. Und ähnlich wie später bei Milli Vanilli, hätte man eigentlich merken müssen. Hätte jemand sagen müssen, das singt doch der von Boney M.
Ja.
Aber was ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, was ich ganz komisch finde, sind die Covers. Da wird so mit Sklaverei und Erotik so ganz seltsame Mischungen eingegangen. Und das habe ich natürlich als Kind damals...
Bobby Farrell.
Ja. Gut, Glück gehabt. Habe ich als Kind nicht bemerkt, aber es ist wirklich fast schon Blaxploitation, was auf den Covers abgeht. Ich weiß nur noch, ich fand es irgendwie seltsam. Also mit 5 fand ich es, glaube ich, noch nicht irgendwie erotisch. Ich war nur ein bisschen irritiert. Da sind die in Ketten und nackt und so. Und ob das jetzt Kritik war oder es war irgendwie nicht ganz schlüssig, dann war das sogar noch als Poster drin, weiß ich noch.
Also mich hat eigentlich, wenn man jetzt so, bei Bonnie M. hat es ja überhaupt niemanden interessiert, ob die wirklich selber singen oder nicht.
Es interessiert ja heute noch keinen,
ob
in der Volksmusiksendung.
Ja eben, und ich habe vor 2 Jahren oder so kam mal eine Doku über Italo Disco, da hat niemand selber gesungen, Dan Harrow, diese ganzen Typen, Baltimora, alle nicht gesungen selber.
Die mussten halt den 3-Tage-Bart haben und sonst irgendwas.
Und also was sich sonst so abspielt bei, das will man wahrscheinlich auch alles gar nicht wissen, oder? Wer möglicherweise alles nicht selber singt oder selber spielt.
Ich meine, bei der Musik ist es ja relativ egal, weil das ja keine Identifikationsmusik ist in dem Sinn.
Also das ist völlig unklar, warum das bei Milli Vanilli plötzlich so ein Riesen-Eklat war. Und den Typen, einer ist ja gestorben,
und
der andere, mit dem habe ich vor kurzem ein Interview gelesen, der hat auch gesagt, also eigentlich, er findet es nach wie vor bizarr, was da passiert ist.
Eigentlich ist es wie bei der Tour de France.
Ja.
Sind alle gedopt.
Ja, eben, ja.
Ist eigentlich selbe.
Und plötzlich bei einem ist dann ein Mordskandal und bei allen anderen weiß dann eh jeder oder so. Also ganz seltsam.
Ja, schwierig. Es gibt sehr viele Bonnie M. Hits, habe ich bemerkt.
Ja.
Also ich könnte jetzt, glaube ich, 6 Stück runterrasseln. Brown, ja, dann bist du dran. Brown Girl in the Ring.
Ich kann da nicht mithalten.
Ach so, Rasputin. Was will man eigentlich mit Rasputin? Das war schon bei Genghis Khan. Da wird ja mal irgendeine Figur, meistens aus Osteuropa oder Orient, ausgebuddelt.
Ja, das ist so wie jetzt gerade bei den Serien irgendwie. Es muss immer real sein und irgendwelche echten Menschen und echte Geschichten. Im Moment gibt es ja fast nichts anderes mehr irgendwie wie, was kann man noch rauskramen? Selbst die Entwicklung von Tetris oder so reicht für
einen Spielfilm. Dann soll es sogar gut sein.
Ja, und ist sogar ein guter Film. Ja. Oder von Nike. Air Jordan, vom Nike. Wie heißt der Schuh? Air?
Ja. Den ja jeder anhat. Ja, Ma Baker zum Beispiel. Ma. Das war, glaube ich, wieder. Ma kommt ja in welchem Lied vor? Lady Gaga, oder?
Ah, Pokerface, ja.
Ich habe gedacht, hey, das ist Ma Baker.
Ja, stimmt, ja.
Also manchmal, das mit Rod Stewart stimmt übrigens, ich habe das ja nachgehört in unserer Playlist, da habe ich gedacht, ja, meine Herren, wer war das, Fela Kuti oder so?
Nee, der Jorge, dieser Brasilianer, weiß schon immer, wie er heißt.
Jorge Santa Cruz.
Also, jetzt kommt mal was ganz anderes.
Ich habe auch mal was ganz anderes. Pussycat war auch was ganz anderes.
Ja, ich sag jetzt aber mal Bob Dylan, sag ich jetzt.
Bob Dylan, gibt es da nicht das Sketch von Badesalz? Bob Dylan.
Ich kenne ihn nicht.
Ja, es fällt mir jetzt noch gerade ein und das zeigt, wie wenig ich mich mit Bob Dylan beschäftigt habe, weil sobald ich Bob Dylan höre, denke ich an Bades.
Also Bob Dylan macht ein Album, das heißt Desire, das ist nicht so zwingend, weil mir die Geige ein bisschen zu prominent ist auf diesem Album, aber neben dem schönen Lied Isis ist auf diesem Album ein bemerkenswertes Lied mit dem Titel Hurricane und dieses Lied erzählt die Geschichte von Hurricane Carter. Ein amerikanischer Boxer in den 50er, 60er Jahren, der zu Unrecht des Mordes verurteilt wurde und von 66 bis 85 fälschlicherweise inhaftiert war und dann freikam. Es gibt da einen Film drüber mit Denzel Washington, Hurricane. Und als ich den gesehen habe, das ist schon sehr berührend. Mittlerweile, muss ich sagen, kann ich mir diese Filme nicht mehr anschauen. Ich mag eigentlich nichts mehr sehen zum Thema Justiz. Ungerechtigkeit gegen Afroamerikaner sind mir mittlerweile zu viele Fälle, die auch immer alle verfilmt werden oder die schlimmsten zumindest. Mir hängt es ein bisschen. Ich mag es nicht mehr sehen. Man regt sich. Es sind ja immer die gleichen Reflexe und Emotionen, die man da durchlebt. Und mittlerweile ist mir das zu offensichtlich als auch gewollt und als systemischer Rassismus einfach Teil dieser Nation und dieser Identität, dass ich einfach auch an dem Punkt bin, wo ich nicht mehr bereit bin, da Emotionen rein zu investieren. Das bringt mich nicht weiter.
Mississippi Burning.
Ja, klar.
Mit dem Hackmann.
Ja, und auch diese ganzen Netflix-Serien mit diesem im Central Park in den 80ern, wo der Trump ja auch noch die Todesstrafe gefordert hat und so weiter.
Ich kann
nicht mehr anschauen.
Und den kriegt man nicht im Knast, das ist ja wirklich unfassbar. Ja. Seine letzte Rede war Dadaismus, müssen wir mit dem Beat unterlegen in Las Vegas, weil der Teleprompter ausgefallen ist. Muss man sich echt reinziehen, ist unfassbar. Das ist eine neue Kunstform.
Was hast denn du noch so?
Ich habe nichts.
Ach so.
Ich meine, ich weiß, was du noch hast, deshalb habe ich gedacht, muss es ja nicht doppelt und dreifach mitbringen.
Ja.
Aber.
Also, ich habe jetzt mal noch, ich sage jetzt einfach, du kommentierst oder kannst ja einfach noch ergänzen. Ich habe noch ELO.
Ja.
A New World Record. Und ELO die nähern sich jetzt an der Perfektion, die sie ja eigentlich erreichen, unserer Meinung nach. Da sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig mit Time.
Richtig, aber das sind wir, glaube ich, der Einzige.
Ja. Also wahrscheinlich die meisten würden Out of the Blue. Und da sind sie oft dran an der Perfektion, aber das Album an sich hat 4-5 Lieder zu viel.
Ja, habe ich sogar jetzt einen YouTube-Kommentator gehört, der hat, glaube ich, eine Sendung, die heißt Die überschätztesten Alben oder so. Es gibt ja jetzt alles heutzutage. Ja.
Okay.
Das ist gar nicht so abgefahren, was wir hier machen.
Ja, gut. Und A New World Record ist ziemlich stark eigentlich. Ich finde, Also wenn man das schon, wenn man Tightrope, das erste Lied, sich schon mal anhört, irgendwie allein dieser Anfang, auch mit diesen Streichern, man weiß schon gleich, das kann nur geil werden. Ich habe ja ELO, fand ich in meiner Jugend ganz toll, habe die dann so ein bisschen verleugnet vor mir selber in den 90ern und frühen 2000ern, habe die dann irgendwann wiederentdeckt, wie ganz viele andere Menschen auch. In den 2010ern haben die ja dann nochmal zwei Alben gemacht und auch nochmal so eine Comeback-Tour. Und da gibt es ja einen Mitschnitt aus dem Londoner Wembley-Stadion, der ja, also berührend und fulminant ist und glaube ich besser als alles, was sie in den 70ern live gemacht haben, weil es technisch natürlich jetzt auch möglich ist, das alles live zu reproduzieren. Das glaube ich nicht, dass die in den 70ern so gut waren live wie da dieses Wembley-Konzert mit Streichorchester und allem natürlich dabei und das volle Besteck und dieser völlig uncharismatische Jeff Lynne mit seiner verschmuddelten Lederjacke und seiner Sonnenbrille. Ist halt ein Genie, muss man halt sagen.
Also. Er ist eigentlich der Heino der Popmusik, ja. Weil er die Brille nie ab... Und wenn der immer, no, zieh sie bitte wieder auf.
Und auf diesem Album natürlich Hits wie Telephone Line und Living Thing und Do Ya sind wahrscheinlich so die drei, waren glaube ich die Singles.
Die sagen mir nix.
Das ist... ja, problematisch, also
wieder einmal
Telephone Line und Living Thing sind natürlich auf jeder Best-of.
Ja, wahrscheinlich kenne ich sie
trotzdem. Ja, die kenne ich auf jeden Fall.
Ich weiß nur noch, dass ich nach Time ein bisschen enttäuscht war von Secret Messages und dann kam Calling America, das fand ich schlecht.
Ja, ich, kann, war ich bin zu keinem objektiven Urteil fähig, was Secret Messages angeht, weil...
Es ist wahrscheinlich besser, als ich es damals...
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde das Album halt, fand es damals wahnsinnig toll und es ist, glaube ich, nicht gut. So, aber ich finde es...
Wir kaufen gut. Uns das und reden
nochmal. Ich hab's.
Warte, ich Tor.
Ist gar nicht so günstig, es wird einem nicht nachgeschmissen.
Ja, das ist bei vielen Dingen so.
Jetzt habe ich noch zweimal Genesis. Und Genesis sind ja gerade in einer sehr spannenden Phase, nämlich sie haben ihren Sänger verloren. Peter Gabriel hat das Handtuch geschmissen. Ich bin ja großer Genesis-Fan. Du hast mich ja hingewiesen darauf. Ich wusste es aber schon, dass es das
ja, gibt. Ja, natürlich.
Genesis Sonderheft vom Classic Rock Magazin. Die ganze Geschichte. Und also Peter Gabriel ist ausgestiegen. Er hat Bruce Springsteen gesehen live und es hat irgendwas mit ihm gemacht. Und außerdem ist er nicht mehr zufrieden in der Band. Lamb Lies Down lief nicht gut, die Tour lief auch nicht gut. Die Band verweigert sich so ein bisschen diesem immer spleeniger werdenden Texten und diesen Konzeptalben und so weiter. Und außerdem hat Peter Gabriel ja seine Frau hat eine schwierige Geburt gehabt. Er ist sehr viel bei seiner Familie. Die Band zeigt kein Verständnis, zeigt sich nicht sehr empathisch. Und die beiden Alphas, Gabriel und Tony Banks, eigentlich ja die zwei Gründer von Genesis und die zwei Kumpels, entfremden sich mehr und mehr und es wird schwierig und Peter Gabriel zieht jetzt also die Reißleine. Und es gibt jetzt einen Moment, wo ja, man überlegt sogar ohne Sänger weiterzumachen. Die Meinungen gehen auseinander, ob dieser Moment eine Stunde dauerte oder ein paar Tage oder Wochen. Phil Collins war mal kurz sehr überzeugt davon, dass das eine gute Idee wäre. Tony Banks sagt, er fand das immer schon Quatsch, diese Idee. Er war da nie dafür. Und dann laden die ja Sänger ein. Und sie erzählen da immer, sie nennen den Namen nicht, aber ein Sänger, der war wohl der Favorit und sie haben ihn nochmal neue Sachen vorsingen lassen, irgendwie, die sie gerade am Proben waren für ihr nächstes Album. Und da spielen sie ein Lied mit dem Titel Squonk, das ist nachher der Opener des 76er Albums Trick of the Tail. Und er bricht sich halt fast einen ab, weil das Lied so hoch ist. Und Phil Collins singt es ihm halt immer vor, wie er singen soll, und er kommt halt nicht hoch. Und die haben dann im Nachhinein dann auch gesagt, also sie waren natürlich auch schon Idioten. Sie kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass es eine Möglichkeit sein könnte, dieses Lied einfach einen Ton tiefer zu spielen oder so. Sie haben es ihn halt machen lassen. Und nachdem sie dann dauernd gehört haben, wie Phil Collins eigentlich diesen Sängern vorsingt, wie sie singen sollen, sind sie dann natürlich an den Punkt gekommen, zu sagen, mach du es doch.
Du klingst ja eh wie Peter Gabriel.
Phil Collins hat ja auch vorher schon gesungen, hat ja auf Selling England by the Pound schon ein Lied, was er singt und war auch immer im Background und so weiter. Und es war klar, dass er singen kann. Dass er das kann, daran bestand kein Zweifel. Aber Phil Collins hat halt gesagt, also erstens, ich bin kein Peter Gabriel, ich werde mich nicht verkleiden auf der Bühne und ich kann auch nicht mit dem Hintern wackeln. Ich bin eigentlich kein Frontmann. Das hat er sich dann selber das Gegenteil bewiesen, ja, im Rest seiner Karriere. Aber es war ihm sehr, sehr unwohl am Anfang. Aber sie haben dann eben gesagt, also lass uns mal ein Album machen, weil singen kannst du ja. Und dieses Album ist A Trick of the Tail. Und es ist ein fantastisches Genesis-Album. Und von da an war dann natürlich klar, das läuft mit Phil Collins. Das Album hat ein paar Klassiker, die dann auch live, viele Jahre im Live-Programm waren. Und zwar hier vor allem natürlich Dance on a Volcano. Ein fulminantes Stück, auch vor allem schlagzeugmäßig, finde ich unglaublich, was da passiert. Ich muss ganz kurz aufstehen und etwas holen, denn letztes Jahr kam ein Album raus, eine Box Genesis BBC Broadcasts, 5 CDs mit bisher unveröffentlichten Live-Aufnahmen, und da gibt es eine Version von Dance on the Volcano von, ich glaube, 1980, von Nebworth 1978. Und das ist wirklich unfassbar, was die da machen. Und wirklich einfach toller Progressive Pop oder Rock, der nie progressive klingt, weil das immer aus einem Guss klingt, weil es immer um eine Melodie geht, immer um den Song. Und hinten dran spielen sich einfach unfassbare Sachen ab. Wo bei Yes oder so, wo man immer denkt, ja, jetzt zeigen sie wieder, was sie können, ist bei Genesis immer, geht es immer um den Song. Und selbst wenn Phil Collins unfassbares Zeug am Schlagzeug spielt, dann kann man dieses Lied trotzdem anhören und nicht denken so, ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, sondern es groovt, es macht und tut, und erst wenn man richtig hinhört, denkt man, mein Gott, was für ein Spektakel. Dann Robbery, Assault and Battery natürlich, und Los Endos war dann bis ganz, ganz lang, auch Mannheim 86, mein erstes Konzert, auch immer noch Teil der Setlist. Dann wunderschöne, zärtliche Momente, Entangled, Madman, Moon oder Ripples. Ripples haben sie auch nochmal gespielt auf der letzten Tour dann in Italien, in der 2007er Tour, When in Rome, diese Live-CD, da ist da nochmal eine wunderschöne Version von Ripples drauf, und dann natürlich Squonk, immer auch so ein kleines Lieblingslied von mir. A Trick of the Tail ist eigentlich der größte Hit, und der zeigt schon auch, ja, wo das popmäßig hingehen könnte mal. Ein Lied, wie ich auch gelesen habe in diesem Magazin, das sie nie live gespielt haben. Kein einziges Mal. Das ist, glaube ich, eins der wenigen. Und dieses Album zeigt jetzt mehrere Dinge. Steve Hackett war teilweise gar nicht dabei. Das heißt, die sind, weil der war schon an seinem Soloalbum, an seinem ersten auch, am Rummachen. Und die Band erkennt hier, es könnte vielleicht auch ohne ihn gehen. Das heißt, die machen schon einiges zu dritt. Phil Collins ist der Sänger, das ist das Neue, das zeigt in die Zukunft, und sie können eben auch Pop und wirklich eingängiges, wenig kompliziertes Zeug, das zeigen Songs wie Ripples oder A Trick of the Tail, und dieses Album ist daher sehr zukunftsweisend und sehr entscheidend für den Fortgang der Karriere von Genesis und allem, was dann da noch folgen sollte.
Ja, und parallel werkelt Peter Gabriel an seinem Ruf als auch Innovator, aber eine ganz andere Richtung.
Er macht allerdings ein Jahr lang Pause noch. Er hat ja dann auch im New Musical Express einen Artikel geschrieben, wo er erklärt, warum er aussteigt. Und er veröffentlicht da auch eine Liste mit Dingen, die er jetzt tun möchte, anstatt Musik zu machen. Er möchte am Theater arbeiten, schreibt er hier. Und will dann irgendwo in der Provinz senil werden und möchte gern sich in eine psychiatrische Anstalt begeben und so weiter. Irgendwie hat er so eine Liste veröffentlicht mit Dingen, die er jetzt tun möchte. Ja. Sein Auszeitjahr, irgendwie 76 war das.
Also bei manchen Kostümen hat man ja gedacht, er ist schon in der psychiatrischen Anstalt.
Und jetzt machen wir gerade noch, mache ich das noch fertig. 76 machen sie gleich noch ein Album. Also es ist Wind and Wuthering. Und das ist schon wieder, ja, ein bisschen vertrackter eigentlich. Großer Song, One for the Vine, ganz, ganz toll. Aber sie zeigen auch wieder den Weg in den Pop. Sie nähern sich immer mehr den 80er Jahren auch an. Your Own Special Way ist eigentlich der eingängigste Song auf diesem Album. Ein Mike Rutherford-Lied, das eben schon... ja, vorwegnimmt, dann Follow Me, Follow You, und dann landet es ja alles irgendwann mal bei Songs wie Tonight, Tonight, Tonight und so weiter.
Das ich immer ganz schlimm fand. Du nicht?
Aber auch hier bin ich nicht fähig zu einem objektiven
Urteil. Das ist ja wenigstens Lied. Ehrlich.
Hat sich zu sehr eingegraben in die Furchen meiner Seele.
Ja. Nee, das fand ich immer schlimm.
Gut. Ja, jetzt mache ich einfach mal weiter und du kommentierst. Ich finde ja Bob Seger toll. Ich habe den ja erst spät entdeckt. Ist auch so typisch amerikanischer Rock.
Against the Wind.
Against the Wind ist von 1980.
Ja, das ist doch schon sehr amerikanisch.
Ja. Aber ich mag die Stimme und ich mag viele dieser Songs. Und er macht ein Album, das heißt Night Moves. Und da finde ich vor allem das Titellied ganz toll und ein Lied namens Sunburst und Ship of Fools.
Wer hat noch eine Platte namens Night Moves?
Oh.
Ein Lied? Susan Vega hat ein Lied namens Night Moves. Ja. Und Best Moves heißt es. Christopher.
Und Bob Seger macht noch ein Album, und das ist sein bekanntestes vielleicht sogar, nämlich ein Live-Album, Live Bullet. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass manche Bands eigentlich durch Live-Alben erst so richtig bekannt werden. Bob Segers größter Hit ist eine Live-Version eines Hits, eines Songs, das vorher schon veröffentlicht wurde. Aber wenn man dieses Lied hört im Radio, ist es immer die Live-Version. Und nämlich vom 76er Live Bullet, und zwar ist die Rede von Turn the Page. Und das ist sicher wahrscheinlich das Lied, das die meisten Menschen mit Bob Seger verbinden, nicht nur wegen der tollen Metallica-Cover-Version.
Turn the Page.
Yep. Hard Rock, Thin Lizzy. Wir gehen ja rückwärts in der Zeit, deswegen muss man sagen, Thin Lizzy werden immer schlechter. Die haben ja also zwei Alben ja gemacht und dann ging es schon darum, dass sie ihren Vertrag verlieren, wenn sie jetzt nicht mal irgendwie irgendwas machen, was mal ein paar Platten verkauft, und dann haben sie Whiskey in a Jar gecovert und dann hatten sie plötzlich einen Hit und von da an ging es dann immer weiter bergauf und sie nähern sich jetzt eigentlich immer so einer, ja, dem an, was so das ist, was eben Thin Lizzy ausmacht, diese Twin Guitars, diese Doppelläufe, diese tollen, auch immer so angesoulten Hardrock-Nummern mit dieser, finde ich, fantastischen Stimme von Phil Lynott. Und machen sie jetzt ihr Album Jailbreak, und da sind doch auch etliche Songs drauf, die in den folgenden Jahren dann wichtig wurden in der Live-Setlist, und zwar eigentlich die meisten von diesem Album. Es gilt, ist wahrscheinlich ihr bekanntestes und bestes Studioalbum. Jailbreak natürlich, Romeo and the Lonely Girl, The Boys Are Back in Town ist hier drauf. Und auch Cowboy Song und Emerald. Emerald ist so die Blaupause für diese ganzen keltischen Rocksongs dann von Gary Moore später. Blood of Emeralds oder Over the Hills and Far Away und so weiter. Und alle diese Songs aber, und das habe ich auch schon öfter gesagt, dann im Zweifel immer lieber vom 78er Live-Album Live and Dangerous.
Ich habe auch ein Album.
Ja.
Rod Stewart.
Ja.
Und zwar heißt die Platte, die er macht, A Night on the Town.
Ja.
Ich sag's deshalb, weil das Cover ein sehr berühmtes Gemälde von Renoir ist.
Ja.
Und er covert The First Cut is the Deepest.
Von wem ist denn das im Original?
Eigentlich von Cat Stevens.
Mhm.
Aber ich finde, es passt auch sehr gut zu Rod Stewarts Reibeisenstimme,
ja,
um das Wort mal wieder
zu Rod bemühen. Stewart ist eigentlich auch so ein Coverer, gell? Auch einer, der viel eigentlich aus Liedern dann echt auch nochmal Hits gemacht hat, die eigentlich keine Hits waren. Downtown Train
beispielsweise. Waltzing Matilda zum Beispiel.
Ja. Oder auch Some Guys Have All the Luck. Also der nimmt immer das Weirde ein bisschen raus aus den Originalversionen und glättet das so ein bisschen ab, aber das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und
dann wird es ein Rod Stewart.
Ja.
Auch übrigens ein Fußball-Ära.
Ja. Und ich habe gehört, vor einiger Zeit habe er angerufen in einer britischen Live-Sendung, wo er sich über das Gesundheitssystem ereifert hat und über die langen Wartezeiten für irgendwelche Scans und so bei Todkranken, auch bei Krebs und so weiter irgendwie, gerade weil das Gesundheitssystem wurde ja runtergerockt von den Tories eigentlich systematisch seit den 80ern und ist jetzt eigentlich im Grunde pleite. Und Rod Stewart hat dann angeboten, dass er irgendwie den ersten 10 diese Scans irgendwie bezahlt oder so, die sich melden.
Guter Mann.
Ja. Und der größte Hit neben First Cut is the Deepest auf diesem Album ist Tonight's the Night. Das ist auch ein Lied, das mir sehr, sehr gut
von gefällt. Von Rod Stewart? Mhm. Ja, also der hat schon viel, also für viele geht ja Rod Stewart erst mit Baby Jane los damals, aber da vorher viel mehr Do You Think I'm Sexy, wir haben darüber gesprochen.
Ja, und so. Also ich finde kein Album richtig gut von Rod Stewart, aber auf vielen Alben ein oder zwei Songs, gerade so späte 70er, frühe 80er. Und eigentlich das Album von Rod Stewart, das man braucht, ist das 82er Absolutely Live. Da ist alles drauf, vor allem in fulminanten Versionen auch.
Ich glaube, das habe ich sogar.
Ja.
Sollen wir jetzt Rainbow machen?
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Da haben wir drüber gesprochen. Ja, stimmt.
Ich habe noch die Stones, Black and Blue heißt das Album. Und da sind drei ganz tolle Lieder drauf, die mir immer schon extrem gut gefallen. Ein sehr, sehr, sehr cooles Lied mit dem Titel Memory Hotel. Und dann ein bisschen ein schwülstiges, aber irgendwie auch sehr lässiges und irgendwie nettes Lied namens Melody mit einer, ja, vielleicht ein bisschen albern wirkenden Kopfstimme von Mick Jagger, aber ich mochte das immer sehr. Und Fool to Cry, eigentlich drei ruhigere Lieder, keine Rocker. Black and Blue, glaube ich, auf den Bahamas aufgenommen in diesem Studio, wo dann immer alle waren. Die Talking Heads dann später auch. Robert Palmer hat ja da gewohnt dann auch irgendwie. In Nassau, glaube ich.
Ja,
AC/DC natürlich, Back in Black und
ganz
so weiter.
Oft.
Ja, Maiden. Alle waren da.
Ja. Ja, ja, ja.
Und dann haben wir letztes Mal ja noch ganz kurz über Bands gesprochen, die ganz komische Platten gemacht haben, aber dafür jedes Jahr eine. Und man fragt sich immer, warum die so bekannt waren. Und eine dieser Bands ist eine Band, die du gern erwähnst.
Blue Oyster Cult.
Böck.
Böck, ja.
Und ein klassischer Album, wenn man liest über Blue Oyster Cult, dann ist es ein Album, das da immer erwähnt wird, ist Agents of Fortune von 76. Man kennt es wahrscheinlich, weil der größte Hit auf diesem Album drauf ist.
The Reaper.
Don't Fear the Reaper.
Gutes Lied.
Ja, das Lied mit der Cowbell, aber die Geschichte habe ich ja schon erzählt von einem Sketch von Saturday Night Live. Also Blue Oyster Cult, ich habe vor kurzem mal einen Artikel, den ersten, gelesen über die Band. Die ist mir ja so ein bisschen fremd. Eigentlich kannte ich die dann immer nur von diesem Cover von Metallica, Astronomy, glaube ich, heißt das Lied, das ist eigentlich echt auch gut ist. Also die versuchen sich immer an so einer sinistren Schauerromantik auch, und aber das gelingt irgendwie nur ganz selten. Es sind so, dann auf den späteren Alben kann man ein paar ganz gute Lieder finden, aber auf Agents of Fortune ist wirklich außer dieser Don't Fear the Reaper nichts drauf, wo man denkt, ja, das rechtfertigt den Klassikerstatus.
Das gibt es ja oft. Weißt du, wer auch noch ein Album macht?
Ja.
The Runaways.
Ah, ja.
Ja. Die Runaways bestehen aus zwei Frauen, die später noch für Furore sorgen. Allerdings die eine im Bereich Hard Rock,
ja,
und die andere fast im Mainstream.
Ja.
Ohne dass das jetzt abwertend gemeint sein soll. Die eine heißt Lita Ford.
Gitarristin.
Ja, die wird dann immer mal im Metal Hammer erwähnt und so.
Ja, ja, die hat auch Hits.
Ja, und ich sehe da, ja, für dich.
Nein, die hat wahrscheinlich kein Lied. Die hat mit Ozzy Osbourne Duette gemacht.
Und ja,
die war richtig hoch im Kurs. Close Your Eyes Forever und so weiter.
Ja, wer kennt es nicht? Und sie sah eigentlich aus, als würde sie ein Mann sein im Metal-Business.
Yeah.
Also eigentlich sieht sie aus wie eine Frau, aber eigentlich sieht sie aus wie ein Mann im Metal-Business. Und die andere ist natürlich John Jett, und es gibt ja ein tolles Biopic mit Kristen Stewart.
Über die Runaways.
Als John Jett.
Ja, mit Michael Shannon als Kim Fowley, den Manager und Songschreiber ja auch. Der hat ja, glaube ich, Cherry Bomb hat das geschrieben. Oder haben sie es geschrieben und er hat es dann aufgegeben? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, Kim Fowley kommt nicht gut weg in diesem Film.
Wie so viele.
Also ziemlich unangenehmer Typ auch, der die natürlich nach Strich und Faden auch ausgebeutet hat und so weiter. Und ja, aber guter Film. Hat mir wirklich, ja, die Runaways näher gebracht als alles sonst bisher.
Und 77 kommt dann auch ein Live-Album raus, Live in Japan.
Ja, genau.
Die, alle in Japan.
Die Tour wird ja auch, ist ja auch ein Thema dann in dem Film, ja, glaube ich. Ja, genau. Jetzt haben wir vorhin über Peter Grant gesprochen und das wäre natürlich eigentlich der Anlass gewesen, auch über das 76er Album von Led Zeppelin zu sprechen.
Presence.
Ich bin ja im Gegensatz zum Klaus großer, großer Led Zeppelin-Fan.
Ja, was heißt jetzt im Gegensatz? Kashmir finde ich fantastisch.
Ja, also die
Immigrant Song seit Jack Black im Auto
super.
Schreit
super.
In dem Film School of Rock.
Ja.
Soll.
Die aber ansonsten 6 Alben sind für mich Teil der DNA. Physical Graffiti dann eigentlich nur noch zur Hälfte, da kippt es schon ein bisschen. Und dann passiert was ganz Komisches, sie machen 76 ein Album mit dem Titel Presence und mir gefällt kein einziges Lied. Und den ja, vermeintlichen Hit oder den bekanntesten Song, Achilles Last Stand, finde ich sogar richtig schlimm und ärgerlich.
Und, ärgerlich finde ich auch gut.
Hat zwar einen Rhythmus, der dann später in der Rockgeschichte immer nochmal auftaucht, Barracuda von Heart oder so beispielsweise, auch bei Wolfgang Ambros mal in dem Lied Machtwort. Aber ich fände es ein ganz, ganz seltsames Album und mag es überhaupt nicht. Wenn ein Lied, dann vielleicht For Your Life, Nobody's Fault But Mine, taucht dann auch später nochmal auf in den Live-Setlists auch vom 92er Unplugged-Konzertalbum No Quarter. Aber ansonsten ein ganz seltsamer Ausfall von Led Zeppelin, von dem sie sich eigentlich auch nie mehr erholt haben. Im Grunde war dann ja vorbei, Zenit überschritten.
Ja, ich meine, Led Zeppelin war ja eigentlich die Band, die diesen Gigantismus der Rockbands in den 70ern verkörpert,
ja,
wie keine andere. Und ich finde schon ein paar Lieder gut, aber dann auch wieder manches richtig nervig. Also haben wir schon mal drüber geredet, Whole Lotta Love finde ich eigentlich grausam.
Ja, das ist aber auch irgendwie...
Aber dass so diese, wenn man dann das noch weiß, mit wie das da mit Groupies und so weiter, das ist schon ein bisschen so super männlich irgendwie.
Also die Biografie Hammer of the Gods ist so eine Angelegenheit. Man liest fasziniert und ist aber gleichzeitig auch sehr, sehr oft sehr abgestoßen. Ich weiß noch, dass ich das Buch dann auch verkauft habe, weil ich will es eigentlich nicht mehr
und jetzt
haben.
Jetzt musst du dann zurückkaufen. Also wie The Dirt.
Ja, es ist der Vorläufer von The Dirt eigentlich.
Ich meine, da denkt man jetzt, ja, ist ja eigentlich ja. Klamauk, aber leider stimmt ja wahrscheinlich alles, was da drin steht.
Und eine andere Band, die ihren Zenit deutlich überschritten hat, aber auch immer noch rummacht, sind Black Sabbath.
Rummacht ist auch nicht
schlimm. Und Black Sabbath, da passiert ja auch was Seltsames. Also sagen wir, Drogen sind natürlich hauptsächlich dafür verantwortlich, dass diese Band den Bach runtergeht. Aber man kann auch, allein wenn man die Cover anschaut, von den ersten 4 Alben ist natürlich klar, es ist dieses etwas sinistre Image, irgendwie auch immer so ein bisschen cool und mysteriös und vielleicht mehr oder weniger, ja, so diese okkulten Referenzen und so, die auch mit denen so ein bisschen leicht gespielt wird. Die Band selber wollte das gar nicht, es wurde ihnen auch sehr viel eingeredet, auch von Managementseite. Und dann ist das Album, wo es kippt, ist Sabotage mit einem wirklich lächerlichen Cover von 75, wo Geezer Butler auch irgendwie sagt, er möchte darüber eigentlich nichts mehr reden und auch nicht mehr gefragt werden dazu.
Unglaublich schlimmes Cover.
Und dann kommen 2 Alben mit eigentlich genauso schlimmen Covern, aber irgendwie noch mit Anspruch offensichtlich. Das eine ist Technical Ecstasy von 76, so ein seltsames Gemälde irgendwie, so ein man weiß gar nicht, was ist denn das für ein Stil oder was soll denn das sein?
Auf jeden Fall keiner, der zu Black Sabbath passt.
Ja eben, es passt überhaupt nicht. Und dann noch 78 mit Never Say Die, mit so einem seltsamen militärdystopischen irgendwie zwei so ja Astronauten oder was das da sein sollen oder Piloten. Also Technical Ecstasy ist wirklich das schlimmste Black Sabbath Cover. Und die Platte ist auch wirklich schlecht und taucht auch jetzt nirgends auf, dass man sagt, da ist überhaupt noch ein Song drauf, der jetzt das wert wäre, dass man sich da weiter beschäftigt damit. Aber ich habe es trotzdem getan, habe mir das Album durchgehört und bin zum Schluss gekommen, dass es 2 schöne, ruhige Lieder gibt, um nicht Balladen zu sagen.
Darfst du ruhig.
You Won't Change Me und She's Gone. Auch mit schönen, die haben ja dann auch öfter Rick Wakeman irgendwie mit im Studio dabei gehabt von Yes, der da auch noch so Keyboards reingespielt hat und so. Und das funktioniert bei diesen beiden Songs recht gut. Der Rest ist, kann man vernachlässigen.
Ja, können wir über Patti Smith reden?
Mhm.
Radio Ethiopia, ich glaube ja 2. Album. Und ich finde, es rockt wie ab.
Ja, ja. Ich habe bei Little Steven, glaube ich, erwähnt es auch in seiner Autobiografie, dass man über Patti Smith eigentlich nicht reden darf, ohne über ihren Gitarristen Lenny Kay zu sprechen, der eigentlich für das, was Patti Smith auch an Pionierarbeit leistet, für den Punk, der einfach musikalisch halt dafür verantwortlich ist. Patti Smith macht die Texte und Lenny Kay macht eigentlich die Musik.
Und der es wird auch Post-Punk, obwohl, also wieder ein Album, wo Post-Punk vorweggenommen wird, bevor es der Punk, also den Punk eigentlich richtig gab. Am Schluss wird es so richtig Noise-Rock. Ja. Und es ist ja oft so, dass man zu Recht sagt, PJ Harvey klingt wie Patti Smith, aber auf dem Album rockt sie eigentlich zu arg und sie klingt manchmal eher nach Nina Hagen, weil ihre Stimme ab und zu noch so ins Kreischen abkippt.
Aber ich hatte bei einigen Liedern, ich weiß jetzt nicht mehr welches waren, aber bei einigen schon wieder auch wieder totale PJ Harvey-Assoziationen.
Ja, also Pissing in the River finde ich nicht nur des Titels wegen, sondern so super ein Lied. Tolles Lied.
Ja. Ask the Angels habe ich noch markiert, finde ich noch ganz toll. Und es ist halt die roughe PJ Harvey von den ersten zwei Alben oder von diesen eher indie-rotzigen Alben, bevor sie dann zu folkig oder elfenhaft auch wurde oder was.
Und auch verschroben. Und das hier ist ja schon zum Teil ziemlich straight. Ja. So. Aber man hört, die Frau ist nicht irgendeine Puppe, die man da hinstellt, sondern eine Künstlerin und die war ja auch sehr wichtig in der New Yorker Kunstszene und kam ja auch durch Spoken Word, glaube ich, auch dahin und war mit hat mit Mapplethorpe, dem berühmten Fotografen, zusammen gewohnt. Mhm. Der ist aber dann, ich glaube, an AIDS, glaube ich, gestorben.
Ich meine
auch. Also irgendwie auch ein ziemlich frühes, schlimmes Schicksal. Da gibt es auch ein Buch drüber, über sie und Mapplethorpe. Ja. Ich glaube, sogar WG oder so. Waren sie nicht mit Fred Sonic Smith verheiratet?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, der hieß so. Der hat, glaube ich, auch was mit ihrer Band zu tun.
Das Schlimme ist, ich habe ihre Autobiografie angefangen und habe sie abgebrochen, was mich selber auch ein bisschen verstört hat, weil ich dachte,
zu wenig Skandale wahrscheinlich.
Irgendwas hat mich überhaupt nicht gepackt da dran.
Dem müsste man mal auf den Grund gehen.
Ja, dann ist man sowas, wenn man das gelesen hätte.
Ja, auf jeden Fall. Fred Sonic Smith war ein Gitarrist bei MC5. Und vielleicht habe ich jetzt auch Mist erzählt. Hat er was? Nee, doch. Er hat Patti Smith geheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. Fred Sonic Smith.
Ja, süß.
Starb schon 94.
Okay. Jetzt habe ich ein Album, das mir sehr, sehr wichtig ist und das ich so einmal im Jahr anhöre und immer unglaublich geil finde.
An welchem Tag hörst du das an? Ist das dann ein Feiertag?
Nee, aber es gibt immer, ich habe einmal im Jahr einen Lynyrd Skynyrd-Anfall. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Meistens gucke ich mir irgendeine Doku oder so an und dann geht's wieder los.
Die gibt es aber immer noch, gell?
Wenn
aber
man,
wie viel sind dann noch dabei?
Keiner mehr, der letzte ist gestorben letztes Jahr. Also das ist ein Live-Album, das die ersten drei Studioalben zusammenfasst. Es ist aufgenommen in Atlanta, glaube ich. Und es ist eines der ganz großen Live-Alben der Rockgeschichte, finde ich, wieder mal, weil es halt ein derartig funkenstiebend fulminantes Feuerwerk ist, was die da abbrennen mit einem so frenetischen Publikum, das diese Band feiert. Und es macht so Spaß. Es sind halt alle großen Hits eigentlich drauf von Lynyrd Skynyrd. Natürlich Walking for the MCA, Give Me Three Steps und Free Bird. Da fragt er dann das Publikum, which song you wanna hear? Und dann ruft wirklich das Publikum wie aus einem Mund, Free Bird! Und dann die ultimative Fassung, die Version dieses Songs auf diesem Album natürlich drauf. Mit diesem unfassbaren,
ich kenne wieder keins.
Mit diesem unfassbaren Gitarrensolo am Ende. Jetzt haben sie da einen neuen Mann noch mit dabei. Der spielt hier zum ersten Mal mit auf dieser Tour, nämlich Steve Gaines, der Bruder der Background-Sängerin Cassie Gaines. Beide sollen ein Jahr später dann abstürzen und sterben bei diesem Absturz. Sie hat ihn in die Band geholt, hat gesagt, oh, ich habe, mein Bruder spielt Gitarre, und die, ja, schon klar und so, ja, wollt ihr nicht mal jammen? Ja, machen wir halt mal. Und nach dem ersten Song war klar, der ist unser neuer Gitarrist, und jetzt spielen sie mit 3 Gitarren. Und es ist so geil, was die da machen, zu dritt. Nicht nur bei Free Bird. Und man denkt eigentlich immer, dass dieser Ronnie Van Zandt auf der Bühne abgehen muss wie eine Rakete, gerade in den Instrumentalteilen. Man denkt vielleicht an Leute wie Bono oder Eddie Vedder, die da rumrennen und klettern und irgendwo dranhängen oder so. Und wenn man sich YouTube-Videos anschaut aus der Zeit, dann steht der eigentlich immer nur da, irgendwie so wie wie Liam Gallagher, und macht überhaupt nichts. Und es wirkt total irritierend. Der ist ja, glaube ich, auch nur 1,60 groß oder so.
Also rumstehen finde ich prinzipiell
passt aber überhaupt nicht zu diesem Spektakel, was da musikalisch irgendwie abgeht.
Also seit ich weiß, dass das alles so tragisch war in der Band, finde ich Sweet Home Alabama gar nicht mehr so unerträglich.
Ja, jetzt kommt noch dieses Lied, und ich habe über dieses Lied nachgedacht. Und es ist eine komplizierte Angelegenheit, finde ich. Also man kann diesen Song natürlich sagen, das interessiert mich als Lied nicht. Ich fand aber eigentlich immer den Text seltsam ambivalent, weil dieser Song ist ja vom zweiten Album, wir sind 73, 74 so. Und weiß man jetzt einfach nicht nur als Englischlehrer, Alabama ist so mal einer der schlimmsten Staaten, was Rassismus, Rassentrennung und so weiter angeht. Birmingham, die Hauptstadt von Alabama, ist ein Ort des Grauens in der Bürgerrechtsbewegung. Es gibt diese Aufnahmen, die man auch teilweise im Englischunterricht vielleicht schon gezeigt hat, wie die wirklich auf Kinder losgehen mit den Schäferhunden und mit Wasserwerfern und so weiter, diese Polizisten und diese friedlich demonstrierenden Demonstranten da. Verletzen und Schlimmeres. Und es gibt in Birmingham natürlich diesen Gouverneur, George Wallace, in dem Film Selma, furchtbar fanatisch dargestellt von Tim Roth, der natürlich die Rassentrennung, für den die Rassentrennung eine Frage von Leben und Tod ist. Und jetzt kann man natürlich kein Lied machen, das einfach Sweet Home Alabama heißt und nur sagen, wie geil Alabama ist. Auf der anderen Seite ist es halt ihre Heimat, die Südstaaten mal insgesamt. Die haben ja auch immer die Südstaatenflagge hinten dran hängen live. Also jetzt sagen, es ist halt da, wo wir herkommen. Interessanterweise kommt die Band aber gar nicht aus Alabama, sondern aus Florida. Was also genau will er sagen mit diesem Song?
Oder mit der Flagge.
Mit der Flagge. So, jetzt sagen die natürlich, ja, die Ansage für diesen Song ist, this is a song about the South und so weiter, und dann wissen schon alle irgendwie, was jetzt kommt. Und dann, die erste Strophe ist klar, alles schön und so, und ich komme jetzt wieder heim, weil ich habe meine Heimat vermisst. Zweite Strophe ist so was wir aus dem Hip-Hop kennen, nämlich wir nehmen einen anderen Künstler und dissen den. In dem Fall ist es eben die Replik auf Neil Youngs Lied Southern Man, wo er den Süden ja sehr stark kritisiert. Und jetzt sagt Ronnie Van Zandt eben, ja, Neil Young, wir brauchen dich hier nicht, hau ab und so. Und jetzt kommt die dritte Strophe. Und das ist eigentlich die interessanteste. Erste Zeile in Birmingham, they love the governor. Und das ist die Stelle, wo der Chor buh, buh, buh ruft. Man könnte auch meinen, sie rufen u. Es ist aber die einzige Stelle im Songtext. Und so wird es auch kolportiert, steht buh, buh, buh. Also das heißt, hier haben wir so einen Kommentar eben auf diesen Wallace. Dann kommt die nächste Zeile. Now Watergate does not bother me. Das ist natürlich diese Südstaatenhaltung. Washington kann uns am Arsch lecken. Wir machen hier unsere eigenen Gesetze. Jetzt ist die Frage, ist er hier einfach ein Erzähler, der diesen Südstaaten-Redneck verkörpert? Oder wer ist er hier überhaupt? Und dann fragt er, does your conscience bother you? Tell the truth. Und er gibt aber keine Antwort drauf. Und es ist höchst ambivalent, was er eigentlich sagen will mit diesem Song. Ich finde es immer noch unklar. Feiert er Alabama? Schlüpft er in die Rolle von so einem Südstaaten-Penner? Während dem Gitarrensolo bei dieser Live-Aufnahme sagt er dann auch, but there are some nice people in Alabama too, oder so. Irgendwas ruft er ins Mikro. Und es ist völlig unklar, was eigentlich die Botschaft dieses Songs ist.
Das vielleicht schreiben wir mal eine Doktorarbeit.
Ja, oder? Das müssten wir doch mal, weil ich höre, du willst, dass es so ist.
Wenn man nämlich die Konföderiertenflagge aufhängt, das ist ja, also Wenn ich jetzt ganz brutal bin, ist es ja fast wie mal, wenn man eine deutsche Reichsflagge aufhängt.
Ja, wobei man da heute jetzt natürlich auch nochmal deutlich sensibler ist vielleicht als 1975, 76.
Ja klar, ich meine, ins Kapitol sind ja auch welche mit der konföderierten Flagge reingelatscht, was natürlich ein extremer Affront war damals beim Sturm aufs Kapitol.
Ja, wobei eben, also die letzten paar Jahre ist ja da was anderes wie in den 70er Jahren. Man ist ja da deutlich wacher jetzt auch und sensibler. Und eigentlich kann man das heute wahrscheinlich weniger machen. Andererseits, wenn Sie sagen, wir kommen halt daher und es ist unsere Heimat. Und die Südstaaten haben ja eben auch natürlich diese vielen, vielen positiven Aspekte, die man als Reisender ja unbedingt erlebt, ja, die freundlichsten Menschen der Welt. Und dann eben auch die vierte Strophe natürlich, worum geht's da? Als Musiker kann man natürlich nicht über Alabama sprechen, ohne das Muscle Shoals Studio zu erwähnen, wo sie selber auch aufgenommen haben und die Stones und alle großen amerikanischen Künstler eigentlich auch. Das Studio kommt, spielt eine schöne Rolle nochmal auch in dem Biopic Aretha, über Aretha Franklin, die ja ihre großen Hits dort auch aufgenommen hat. Und da gibt es eine schöne Szene, wie sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten da nach Alabama fährt, immer tiefer rein und sie natürlich irgendwie sich immer mehr fragen, was machen wir hier eigentlich? Späte 70er, 60er Jahre. Die Musiker in Muscle Shoals sind alle weiß. Produzent Jerry Wexler ist da, auch weiß. Und es ist eine komische Atmosphäre und ihr Lebensgefährte führt sich dann auch dermaßen auf, dass er fast diese Sessions irgendwie zum Platzen bringt. Jerry Wexler wechselt dann noch einen Musiker aus, der sich ein bisschen seltsam verhalten hat. Und danach nehmen sie dann Respect.
Wexler wechselt aus.
Respect auf und Say a Little Prayer und die ganzen großen Hits. Und von da an ist Aretha Franklin die Queen of Soul.
Dann gibt es ja noch, oh Susanna, why don't you cry for me? I came from Alabama with my banjo on my knee. Wo kommt denn das eigentlich her?
Das weiß ich. Woher weiß ich das? Ich glaube, es ist aus den 20er Jahren.
Schon kommt sehr mal, alt auf jeden Fall.
Irgendwo wird diese Geschichte mal erzählt, wo das Lied herkommt, in irgendeinem Film. Kommt mir irgendwie gerade
bekannt. War schon Denver eigentlich auch aus Alabama?
Keine Ahnung.
Den also, müssen wir eigentlich auch in den 70er Jahren.
Ja, stimmt. Ja.
Was ich an John Denver arbeitig finde, ist, er singt ja viel über Flugzeuge, Leaving on a Jetplane, und er stirbt beim Flugzeugabsturz. Ja.
Das finde ich eigentlich. Sind eigentlich echt einige, gell, die bei Flugzeugen.
Ja, stirben. Also vor allem in den USA.
Ja. Über Stevie Ray Vaughan haben wir zum Beispiel auch nie gesprochen. 84 stürzt er ab oder 85.
Echt?
Mit dem Hubschrauber.
Das wusste ich nicht. Ja. Was ich noch sagen will, das Sweet Home Alabama wurde ja nochmal aufgekocht. Von einem sehr unangenehmen Menschen, Trumpisten Kid Rock, den ich sehr, sehr
abstoßend ist ein ekliger Typ, finde. Aber dieses Lied, muss ich sagen, ist eine schöne Mischung aus Sweet Home Alabama und Werewolves of London von Warren Zevon, oder wie man den ausspricht. Und ich finde es irgendwie nicht schlecht.
Ich finde es katastrophal. Aber das muss ja aus.
Aber ich finde auch Werewolves of London einfach toll. Und deswegen fand ich das
irgendwie eine tolle Idee. Ich kann das Kid Rock Lied, also jetzt nicht, weil ich den scheiße finde als Typ, sondern das also, mein Gehör, das sträubt sich. Meine Flimmerhärchen sträuben
sich. Ja, das gibt so Lieder.
Blondie haben wir noch.
Blondie, sag mal was zum Debüt. Tolles Cover.
Blondie super. Debüt. Ja. Ich finde, dass das Blondie-Album, also vor allem die A-Seite, klingt wie eine 60er-Jahre-Band. Also jetzt wollen die 60er nachmachen. Und ich finde es ein... wir haben ja schon drüber geredet, 76 war ja viel mit Horror und Untergang und so. Und das ist jetzt mal ein bunter Reigen von 60s Rock. Mhm. Und ich finde auch gut, dass da noch kein so Reggae-Zeug drauf ist, weil irgendwie finde ich das, dann weiß man immer, ah ja, jetzt ist halt Reggae, aber da passiert dann meistens nichts, außer bei Police. Und das Lied In the Sun finde ich spitzenmäßig und dann noch Kung Fu Girls finde ich auch super. Und das letzte Lied, The Attack of the Giant Ants, das klingt eigentlich wie ein Jack Arnold Filmtitel. Das klingt wie Herbert Grönemeyers Mambo. Ich finde keinen Parkplatz. Oder?
Ja, ja.
Aber In the Sun finde ich total cool.
Die zwei, ich glaube so, ich hatte mal. Meine erste Berührung mit Blondie war auch so eine Greatest Hits und da waren drauf Ex-Offender und Rip Her to Shreds.
Das ist ja eigentlich ein fieses Lied. Wird ja so eine Frau beschrieben, wo man sagt, so, die willst doch, dass man sie irgendwie bemerkt und dann unangenehm irgendwie kommentiert.
Ja. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass Joni Mitchell so eine Gottmutter ist, auf deren Schultern ganz viele folgende Künstlerinnen stehen. Und dann zu, vielleicht ja Janis Joplin, Susi Quattro, so diese Rocklinie. Und Debbie Harry muss man da halt auch nennen, finde ich. Die, glaube ich, so die der Ursprung ist von allem, was so, ja, nennen wir es mal Availability angeht. Also eigentlich sehe ich Madonna in der Tradition von Debbie Harry, Kylie Minogue,
wollte ich grad sagen.
Lady also Gaga geht, vielleicht auch.
Es geht eher so in die Pop-Richtung, obwohl sie aus dem Punk kommt. Aber so dieses... man sagt ja, dass das so diese Selbstermächtigung ist. Vielleicht war es bei manchen auch eher so, dass es so wirken sollte. Dabei war trotzdem irgendein Manager dahinter, der sagt, komm, zieh dich halt mal auf. Bei Kylie Minogue oder so bin ich mir da echt nicht so ganz sicher. Ja. Außer in späteren Jahren dann bei Can't Get You Out of My Head mit diesem wahnsinnigen Kostüm. Das war dann schon wieder cool.
Ja.
Das war ja fast Kunst.
Ja, tolles Video von Michel Gondry. Wahnsinn.
Ja.
Mit diesem, wo sie sich dauernd neu oder nochmal neu dazukommt und irgendwann sind es ja 10 Kylies in diesem Video.
Ja, cooles Video.
Ja, ja, super.
Also das Blondie-Album finde ich eins der besten, weil es klingt so richtig nach einer Band und nicht, die Band macht jetzt Musik für die Frontfrau.
Ja.
Also es wirkt so wie aus dem Keller und nach es klingt nach viel Spaß.
Ja.
Wie gesagt, so Lieder wie In the Sun, geht gut ab und macht einfach Freude.
Ja, finde ich auch. Blondie macht immer gute Laune, finde ich auch. Genauso wie Earth, Wind and Fire.
Mir, ich habe sogar ein paar Platten.
Mir dir. Gute Laune bereiten. Spirit heißt das 76er Album und es ist halt wieder wie immer. Ich sage es jedes Mal, Funk, es geht ab, es ruft, Bläser, Breaks. Es ist einfach so ein Spaß. Disco Soul, Saturday Night oder On Your Face sind wahrscheinlich die großen Songs auf diesem Album.
Ich verwechsel immer Earth, Wind & Fire, Commodores und Cool in the Gang.
Also Earth, Wind & Fire sind die, die am meisten abgehen eigentlich. Oh, also das ja, ist Commodores wirklich fulminant. Sind
softer.
Ja, Commodores sind softer und Cool in the Gang sind mehr deutlich Disco irgendwie.
Ja, ja. So ähnlich so habe ich es mir auch zurechtgelegt.
Marvin Gaye macht sein Album I Want You. Ich finde es ein bisschen langweilig. Der Titelsong ist aber sehr, sehr schön. Und Al Green, über den müssen wir auch. Der macht 2 Alben sogar und da ist Have a Good Time, glaube ich, das Bessere. Keep Me Crying würde ich hier in die Playlist machen. Jetzt haben wir noch ein großes, großes Album von Alan Parsons, nämlich das Debütalbum Tales of Mystery and Imagination. Auch so ein komisches Ding irgendwie. Rockmusik, die sich so mit Literatur und großer klassischer Literatur verbindet irgendwie.
Mit Edgar Allan Poe, aber ich finde es dann zu wenig gruselig.
Ja, ja. Es ist ganz komisch, weil das Album ja so überproduziert klingt und irgendwie gar nicht nach dem, womit man Edgar Allan Poe assoziiert.
Nee, eigentlich nicht.
Ja. Also ganz seltsam. Ja.
Wobei, es gibt ja Instrumentals, finde ich, von Alan Parsons, die zeigen, dass er das Düstere doch auch beherrscht.
Ist aber da auch drauf, finde ich. Also ich habe nochmal, habe es mir nochmal angehört und dieses Fall of Usher ist ja so ein mehrteiliges Instrumental. Das könnte man jetzt schon irgendwie vielleicht als Soundtrack nehmen für so eine Verfilmung. Gab ja jetzt, glaube ich, auch eine Serie gerade auf Netflix zu Fall of Usher, glaube ich, eine moderne Adaption. Ich habe es aber nicht gesehen. Auf Netflix übrigens auch ein Film mit Edgar Allan Poe in der Hauptrolle gespielt von Christian Bale, der aber als Detektiv tätig ist in diesem Film.
Gehört.
Fand ich gar nicht schlecht.
Singt eigentlich schon der Sänger bei Alan Parsons immer, Wolfson.
Ja, Wolfson singt auch schon mit.
Der hat ja auch so eine super zarte Stimme.
Ich finde den, ich höre den so gern, aber das habe ich
ja. Ja, aber das ist so eine Wohlfühlstimme.
Ich höre den. Ja, Wohlfühlstimme.
Turn also of a Friendly Car zum Beispiel, das ist ja.
Ich finde, diese Stimme ist für mich so angenehm wie die Pet Shop Boys auch. Das ist so
oder schön. Wie Palmolive, in dem man gerade seine Hände drin badet.
Genau. Die Stimme ist zum Beispiel auch wesentlich angenehmer als die Stimme von diesem Arthur Brown, einer der großen Irren der Rockgeschichte. I'm the God of Hellfire, das sagt einem ja vielleicht was. Der singt zum Beispiel das unerträgliche Lied The Telltale Heart, wobei seine Stimme echt zu dieser irren Geschichte eigentlich passt, aber ich kann es mir nicht anhören. Also dieser Gesang macht mich fertig. Das regt mich auf und hat mich schon immer. Und ich finde es so schlimm, dass ich mir dieses Album nicht kaufen kann, obwohl ich eigentlich fast alles andere sehr okay finde.
Dann schenke ich es dir. Ich glaube, ich habe es doppelt.
Das Lied regt mich, ich muss es immer weitermachen dann. Was schön ist, ein gewisser John Miles, der hat einen Hit gehabt später mal.
Music was my first love.
Ja. Der singt The Cask of Amontillado. Und das ist ein wunderschönes Lied. Und auch schön intoniert von dem Guten.
Das gab es mal im Fernsehen. Sonntagmittags kamen mal Kurzfilme zu Edgar Allan Poe. Früher 80er, glaube ich. Und da kam das alles. Also fast Amontillado. Und ich glaube, Telltale Heart und so. Das verräterische Herz.
Ich kann mich auch noch erinnern, mal der Goldkäfer. Kam auch mal eine Verfilmung, die mir mal nachts verbotenerweise auf einer Party, wo die Eltern unten gesessen sind und getrunken und geraucht haben, dann sind wir hochgeschlichen ins Zimmer und haben der Goldkäfer angeguckt.
Das ist doch besser als irgendeine Schweinerei.
Ja, das stimmt. Das
war also John Miles, das ist ja auch so ein One-Hit-Wonder, aber dieses Music was my first love.
Ja, dieser Abgeteil in der Mitte ist natürlich
Der spielt ja die Band The Clap aus Emmendingen immer. Mhm. Und dann denkt man fast, das ist eine kleine Rockoper.
Ich glaube, To One in Paradise, hatte Berti auch erwähnt, als schönes Liebeslied in unserer Sonderfolge zu den Love Songs, ist, glaube ich, ein Eric Wolfson Song. Ich hoffe, ich sage nichts
falsches. Ja, also Liebeslieder passen zu dem.
Ja.
Das muss man sagen.
Jetzt haben wir ja letztes Mal über Bands gesprochen, die man kennt und die aber kaum gute Alben gemacht haben. Ich finde auch eine Band, die man da unbedingt nennen muss, ist 10cc.
Hört man immer wieder.
Die haben natürlich ganz tolle Lieder. Also vor allem I'm Not In Love, würde ich sagen, ist eins meiner 20 Lieblingslieder aller Zeiten.
Wie oft du das schon gesagt hast, ich glaube, es übersteigt die Zahl 20.
Okay. Das 76er Album.
Ja, nur als Einwurf.
Ja, nee, alles klar. Das 76er Album How Dare You hingegen hat keinen solchen Riesensong, aber dafür einen sehr okayen mit einem ganz tollen Titel, auch I'm Mandy Fly Me. Finde ich eigentlich ziemlich gut noch als Lied. Art for Art's Sake ist noch okay und Don't Hang Up kommt auch immer auf Best-Offs noch vor. Aber 10cc ist auch so ein Phänomen, eine Band, wo man nicht weiß, was das eigentlich ganz genau soll. Status Quo machen ein Album, Blue for You. Da erwähnenswert die beiden Songs Rain und Mystery Song, aber ansonsten ein eher schwächeres Status Quo Album, wo sie in den 70ern ja eigentlich ein paar Bockstarke gemacht haben, die auch schon immer mal erwähnt haben. Jetzt zeige ich dir mal noch einen Namen, ob du den kennst.
Mhm.
Boss Skaggs.
Oh, ein Loch in meiner Erinnerung.
Macht sein wichtigstes Album Silk Degrees 1976 und da sind die großen Hits Lowdown, The Lido oder Lido Shuffle und What Can I Say? Und Lido Shuffle kennt man. Und es ist auch echt richtig gut.
Es muss eigentlich Lido heißen, weil das ist ja Strand auf Italienisch.
Ja, Lido Shuffle. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner, wie die das aussprechen.
Ja, die machen ja, was sie wollen. Ja. Übrigens, das Lied Music von John Miles erschien 1976 und produziert von Alan Parsons.
Guck an.
Und eigentlich bei dem da gibt es ja fast die gleiche Stelle in einem Instrumental von Alan Parsons.
Ja, das stimmt.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Ja. Da hast du recht.
Verrückt.
Und jetzt habe ich den letzten Künstler, der auch 76 ein Album gemacht hat, und zwar Brian Ferry.
Jetzt habe ich gedacht, Frank Zander.
Der
hat bestimmt auch.
Also Brian Ferrys Solo-Oeuvre ist auch so ein Thema nochmal. Und vor allem in den 70ern, da haben ja Roxy Music noch existiert, hat er ja erstaunliche Platten macht, teilweise auch mit echt erstaunlichen Covern.
Wo er wie F.R. David aussieht, bei In Your Mind.
Also bei In Your Mind, dieses seltsame, mit der Sonnenbrille und diesem komischen, ja, weiß nicht, pinken Schattenriss. Dann auch mit Smoking hier und Fliege, Another Time, Another Place. Und auf dem, und 76 macht er sein Album Let's Stick Together. Das ist eine komische Wundertüte aus Coverversionen. Let's Stick Together ist ja ein Cover, aber ich finde die Version grandios. Ich weiß noch, dass ich das irgendwo im Musikfernsehen mal gesehen habe, in den 80ern, vielleicht lief es in Formel 1 oder wurde es nochmal in der Werbung, ich weiß es nicht.
Na, man kennt es.
Mein Gott, finde ich das ein geiles Lied. Ganz, ganz toll. Auch schön ist eine Coverversion von, weiß gar nicht von wem es Original ist, Shame, 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 gefällt mir sehr gut. Dann sind aber auch Roxy Music Songs nochmal neu aufgenommen. Chance Meeting würde ich hier unbedingt erwähnen. Remake, Remodel ist auch nochmal drauf. Das ist aber nicht so zwingend. Es sind wirklich ein paar, 5, 6 richtig starke Songs da drauf und eigentlich auch ein gutes Thema, eine Brian Ferry Best-of-Playlist sich zusammenzustellen.
Ja.
Und wo wir gerade dabei sind, erwähne ich noch ganz kurz ein wirklich erstaunliches Album, nämlich Bittersweet. Brian Ferry hat ja immer so Alben, die er mit so Big Band Orchestern auch aufnimmt, in so einem 20er, 30er Jahre Stil irgendwie.
Und da hat er gern
mit Bittersweet ein Album gemacht, in dem er eigene Lieder covert in diesem Stil. Und da sind ein paar ganz tolle Solo-Sachen auch drauf. Zum Beispiel Chance Meeting auch oder eins meiner Lieblings-Solo-Lieder von Brian Ferry, Sign of the Times. Ein sehr erstaunliches Album, Bittersweet von 2018 von Brian Ferry.
Ich habe mal über Brian Ferry erzählt, dass er bei einer Flugzeugentführung dabei war.
Mhm.
Das stimmt halb, weil es war im Jahr 2000.
Er ist schon mal geflogen. Also
nee. Fast. Und da drang ein Passagier ins Cockpit ein und wollte den Piloten überwältigen und man kann im Internet lesen von ihm beziehungsweise von seiner Frau. Sie sagte, ich dachte, dass ich sterben muss und habe versucht, die Kinder zu beruhigen. Sie hatten solche Angst.
Um Gottes Willen.
Also ich hatte schon ein bisschen recht. Also
ja,
da war
stimmt,
Brian Ferry mit seiner Familie. Mhm. Ich glaube, es war in London, kurz nach dem Abheben des Flugzeugs. Nur damit ich keinen Scheiß erzähle.
Ja,
ich habe darüber die Fanta 4 viel Scheiß erzählt, weil ich dauernd von Andy Y geredet habe. Dabei habe ich Haus Marquet gemeint, wo ich immer gesagt habe, der war am Anfang ein bisschen schlecht und so. Das ist mir sehr peinlich. Ich glaube, ich habe den immer verwechselt, weil ich weiß natürlich, dass Andy Y das musikalische Mastermind, das niemand erkennt, ist.
Mhm.
Ja, da draußen, das tut mir sehr leid.
Ich habe jetzt falsch Zeugnis abgelegt. Ich habe Quatsch geredet. Ich bin natürlich noch nicht am Ende. Ich habe noch 3 Sachen. Klassiker.
Die Folge wird jetzt doch wieder sehr
ja,
lang.
Ja, nicht so lang, aber bevor wir jetzt noch einen vierten Teil machen,
müssen
wir
ja nicht
durchdrehen jetzt.
Ja
also, Kansas. Wir müssen über Kansas
auf jeden
reden.
Fall.
Let's talk about Kansas.
Die habe ich immer mit Krokus verwechselt. Die sind aber aus der Schweiz.
Ja, das hat nichts miteinander zu tun, Klaus.
Weiß ich.
Kansas fangen ja an, wollen auch so ein bisschen proggig sein, haben aber das große Problem, dass sie einen Geiger in der Band haben, der unfassbar nervt. Den drängen sie nach und nach immer mehr in den Background und mit jedem Album werden sie noch besser. Und jetzt machen sie ihr Opus Magnum Leftover Tour. Das ist wirklich das Kansas-Album. Wenn man eins braucht, dann ist es dieses. Es ist ein Album ohne Schwachpunkte und es hat vor allem
den
größten, ja, auch songschreiberisch absolut vom Feinsten und den größten Song ist hier auch enthalten, nämlich Carry On Wayward Son. Ich habe vor kurzem, nee, ist auch schon eine Weile her, einen Auftritt gehabt bei einer Lesung aus meinem Alive-Roman und habe einen Musikquiz gemacht. Ich habe Grunge-Lieder angespielt und Classic-Rock-Lieder und habe das Riff von Carry On, Wayward Son und keiner hat es erkannt.
Ich hätte
aber
auch
ich glaube, es lag nicht daran, dass ich es so schlecht gespielt habe.
Das glaube ich auch
nicht. Ich dachte,
weil
das Lied kennt
jeder. Niemand. Das ist heute, glaube ich, 12 Lieder.
Absurd.
Der Riesenhit.
Absurd.
Sweet Home,
unfassbar.
Was weiß ich, Arkansas. Das war noch
nicht
vor Sweet Home Alabama und das könnte jeder.
Ich drehe durch.
Ja, also das ist jetzt wirklich obskur.
Das ist obskur?
Das ist jetzt
man kann sich doch mit Rockmusik, also ich meine, das ist doch unser
jetzt,
aller...
Jetzt komme ich wahrscheinlich mit The Associates und sage, war ja klar, es war ein Riesenhit im UK.
Abartig.
Ja, also wirklich, Dust in the Wind. Aber
Carry On, schon, Wayward Son.
Na, nix Carry On, dann hört es halt auf mit Dust in the Wind und dann ist Ende Gelände.
Wahnsinn. Slade, eine Band, die ich entdeckt habe, mag es im Jahr 1985 gewesen sein, in einer Musikshow oder in einer Comedy-Show.
Mit My Oh My. Ich
habe den Verdacht, es war vielleicht die erste Sendung von Harpe Kerkeling, Känguru. Ich meine, ich habe dort sowohl Kim Wilde entdeckt als auch Slade.
Die hast du bestimmt früher
und
entdeckt, Kim Wilde. Ich bitte dich.
Ja, dann war es 84. 84 war es.
War das das mit, ich bin Honeylein und jetzt kommt ein Karton?
Ja, genau. Ja.
Die hieß Känguru.
Ja, genau.
Meine Herren. Ja. Kennst du noch Bummfiedel?
Nee.
Ist das Sesamstraße? Bummfiedel. Ich finde es eigentlich schade, dass es keine Kinder in der Schule gibt, die Bummfiedel heißen. Jedenfalls. Heißt ja auch jeder komisch irgendwie.
Ja, das stimmt.
Bummfiedel ist geplatzt, hat mein Bruder ein Buch gehabt. Und ich habe eine Schallplatte, Sesamstraße, mit Bummfiedel.
Also, was ich sagen wollte, ist, Slade gefallen mir, seit ich 12, 13 bin.
Und vor allem ihre 20 Hits, die jeder kennt.
Jetzt kann ich mich ja dank Spotify erstmal in die 70er zurückwühlen, weil da waren ja große Lücken. Und ich habe jetzt eine Erkenntnis gehabt zu Slade.
Epiphanie.
Ich finde Slade, nicht nur, dass sie halt irgendwie lustige Frisuren hatten und der Sänger Noddy Holder eine tolle Stimme und dass sie irgendwie lustige Klamotten auf der Bühne und so anhaben. Ich finde, dass Slade eine Band ist, die in der Lage ist, Songs zu schreiben, die es an Eingängigkeit und Pop-Appeal und Hymnenhaftigkeit mit ABBA, ELO oder sogar den Beatles aufnehmen kann.
Und Oasis sind eigentlich ganz nah verwandt,
ja,
würde ich mal sagen.
Also die können einfach Songs schreiben und das zeigt vielleicht sowas wie My Oh My oder Merry Christmas, aber dann halt eben auch paar Songs von diesem Album Nobody's Fool. Ich glaube, es ist eines der besten Studioalben aus den 70ern. Und der Song In For A Penny.
Kennt jeder.
Unfassbar. Übrigens. Ja, kennt man. Das kennst du.
Echt?
Das kennst du 100%. Das kennt jeder. Und noch toller finde ich Thanks For The Memory. Dieses Lied anzuhören und nicht zu denken, aber könnte es nicht besser. Nur, dass es ein bisschen mehr rockt, ist, glaube ich, nicht möglich.
Ja.
Ganz, ganz, ganz großartig. Nobody's Fool ist noch toll. Einiges, etliches auf diesem Album.
Wenn man die Frisuren in voller Pracht sehen möchte, empfehle ich das 77er Album Old, New, Borrowed and Blue. Und einer, also da denkt man echt, das ist eine Perücke oder es ist der Bruder von der Frau Krone Schmalz, nur ohne diesen Fledermaus-Chip vorne. Wahnsinn, aber es sieht aus wie Philipp Lahm. Schau mal, Philipp Lahm. Philipp Lahm. Philipp Lahm mit Perücke. Wahnsinn. Also wenn man, selbst wenn man die Musik scheiße fände.
Was unmöglich
was ist. Was ist dann, oder ja, der Neddy Dingsbum sieht aus wie von der Onedin-Linie eigentlich.
Auf diesem Album, das Klaus hier in der Hand hält, von 77, ist der große Song. Und es ist, ich sag's nochmal.
Ihn kennt jeder, wollte ich
noch. Every day. Every day.
Also, ja. Schade, dass wir jetzt keine Video übertragen.
Wahnsinn. Wahnsinn. Hört ihr das an?
Ja, ich höre mir das an.
Hört ihr das mal an?
Und können wir in die Playlist auch ein Foto von Philipp Lahm und dann das hier?
Wahnsinn. So, und jetzt kommt die letzte Geschichte.
Ach, schon wieder.
Für heute. Die allerletzte.
Das ist ja wie Scorpions gehen schon wieder auf Abschiedstour.
Ja, genau. Now the last final tour. Aber wir haben noch nicht gesprochen über ein Duo, ein tragisches Duo, muss man so ein bisschen sagen. Ich habe nämlich vor kurzem einen Artikel gelesen über die Sängerin und die haben eigentlich in den späten 70ern oder in den 70ern fast jedes Jahr ein Album gemacht und es gab vor einigen Jahren eine Arte-Doku über die drei erfolgreichsten Bands der 70er in den USA, die auch gleichzeitig die uncoolsten waren, so, ja, zu denen man sich nicht bekennen wollte.
Nee, das war Kaufhausmusik,
ja,
hieß es.
Aber die Bee Gees und drittens
Carpenters. Es gibt einen YouTube-Clip mit Karen Carpenter, wo sie Schlagzeug spielt.
Ja.
Unfassbar.
Ja.
Außerdem gibt es ein Lied von Sonic Youth, Song for Karen.
Ja.
Wo ist das drauf? Auf gut, auf dirty. Egal.
Jedenfalls habe ich einen Artikel gelesen über Karen Carpenter, die ja an Magersucht eigentlich gestorben
man
ist.
Man sieht es eigentlich auch. Die hat so das typische spitze Kinn.
Und die tragische Geschichte von Karen Carpenter ist, dass sie ein Soloalbum gemacht hat in den frühen 80ern. Und die war ja musikalisch extrem talentiert, hat verschiedenste Instrumente gespielt, ganz toll gesungen. Und die hatten ja wirklich unzählige Hits. Und,
das stimmt jetzt aber wirklich.
Ja, klar. Und sie hat die Musiker, mit denen sie da gesprochen oder die da berichtet haben in diesem Bericht, hat der Produzent gesagt, das war wirklich toll. Und die ist dann immer mehr aus sich rausgegangen und hat versucht, aus ihrer diese brave Weichzeichner-Rolle, die man ihr so zugedacht hat in den späten 70er mit den Carpenters, wenn man sich die Fotos oder die Cover anschaut, das ist ja alles ganz, ganz schrecklich, hat sie versucht, das hinter sich zu lassen und eben auch mit Synthis dann experimentiert und auch textlich ein bisschen expliziter zu werden, also wirklich auch deutlich, ja, sexueller und so weiter. Und man kann sich auch die Titel, ein paar Titel dieses Albums anschauen. Da haben wir Making Love in the Afternoon und so weiter. My Body Keeps Changing Me und so weiter. Also das ist schon klar so, das ist ein bisschen was anderes als die Carpenter-Songs, die an Biederkeit auch textlich und Bravheit ja nicht zu überbieten sind. Und die Plattenfirma hat sich geweigert, diese Platte rauszubringen. Und das hat ihr so das Genick gebrochen, dass sie eigentlich sich davon nie mehr erholt hat und gewusst hat, ich bin hier in einer, ja, in einem goldenen Käfig eigentlich drin und komme hier nicht raus. Ähnlich wie Roy Black oder wen man da nehmen
möchte. Bon Jovi habe ich gehört.
Die eigentlich ja immer was anderes machen wollten, aber nicht können, weil man sie nicht lässt eigentlich. Und ja, vielleicht, ob es das Publikum angenommen hätte, ist ja nochmal was anderes. Aber dass die Plattenfirma sagt, wir bringen es gar nicht raus. Das Album kam dann erst 1996, Jahre nach ihrem Tod kam es raus. Also man kann es heute nachhören. Aber das
wollte
ich einfach noch, weiß ich nicht, es ist auf Spotify, es kam raus, auf CD kriegst du wahrscheinlich. Und das 76er Album A Kind of Hush mit einem unfassbar schrecklichen Cover von den Carpenters. Ja, immer.
Oh ja, die habe ich, glaube ich.
Ganz.
There's ganz a kind schlimm. Of hush all over the world tonight.
Das Erstaunliche ist bei den Carpenters, obwohl sie so viele Hits hatten, so richtig direkt aus der Hüfte raus eins nennen, ist nicht so leicht, oder?
Was?
Ja, also
das finde ich jetzt wieder Wahnsinn.
Also ich kann es nicht.
Close to You, gecovert von Erdmöbel übrigens. Mhm. Sehr schön gecovert. Ein wunderschönes Lied. Ich habe bei der Hochzeit von Ralf Seggering mit dessen Verwandtschaft aus dem Emsland das wunderschöne Lied Top of the World gesungen. Mehrstimmig und so, das war echt schön. Was ich immer ganz schlimm fand, war Jambalaya. Das Wort kam dann in deinem Wortschatz öfters vor. Jambalaya, weil es gab um das Jahr 82 gewesen sein, einen Sampler, Carpenter-Sampler, der hieß Beautiful Moments. Und da wurde im Fernsehen beworben, dass es kracht, sodass meine Eltern ins Elektrogeschäft in Gensing gingen und sich Beautiful Moments für sage und schreibe 30 D-Mark gekauft haben. Ich meine, das gibt's denn. Und da war so Zeug drauf wie Please Mr. Postman und natürlich Jambalaya, ganz schlimm, aber auch keine Fasch. Und Close to You war auch drauf. Und ich fand es immer irgendwie befremdlich steril, die Musik, aber irgendwo auch trotzdem faszinierend. Und ich habe, also Top of the World war natürlich auch drauf. Und die Platte ist von vorne bis hinten halt perfekt. Und dann gibt es ein Lied, das ist völlig abgespaced. Ich weiß gar nicht, auf welcher Platte das ist. Das ist irgendwas mit Außerirdischen, glaube ich, zu tun. Muss ich mal recherchieren. Das ist hier, glaube ich, nicht drauf. Ich habe außerdem noch eine Platte, Carpenters with the Royal Philharmonic Orchestra. Also Carpenters sind, glaube ich, zu Lebzeiten irgendwie belächelt oder so worden. Oder man hat sich irgendwie, wie du sagst, nicht getraut, die gut zu finden. Aber inzwischen sind die halt schon längst rehabilitiert, vor allem halt Karen. Sogar von Sonic Youth, weil halt die Frau extrem irgendwo tragisches Schicksal hatte und aber auch extrem talentiert war. Also dieser Schlagzeugclip, der hätte mich wirklich umgehauen. Den müssten wir in die Shownotes packen, weil das wirklich abartig ist.
Das Lied, das ich noch erwähnen möchte von den Carpenters, ist Goodbye to Love. Das wird erwähnt in dem Buch, über das du letztes Mal gesprochen hast, die 52 deprimierendsten Liedern der Welt. Da ist dieses Lied auch, hat ein Kapitel, und zwar auch wegen der Oboe wieder.
Wahrscheinlich. Aber nicht nur.
Und das finde ich wirklich, das ist sehr, sehr schön auch und traurig und berührend.
Goodbye, ja, ich muss gerade den Titel noch nachliefern von diesem Carpenters Lied. Es gibt ein Fernsehspecial mit den Carpenters, das heißt Space Encounters. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dieses Lied. Ich bin mir nicht ganz sicher, das war aber dann 78. Und es kann sein, dass das Lied ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr abgespaced. Und da gibt es halt ein TV-Special, Space Encounters. Sehr verrückt, muss man sagen. Also es gibt noch viel, also wenn man jetzt auf YouTube rumsurft und so, findet man das absurdeste Zeug. Was, die haben das auch gemacht und so. wenn es jetzt nicht der Titel ist, ich glaube, der Titel ist viel länger von dem verrückten Lied, aber vielleicht waren die da inspiriert. Ich liefere den nach.
Ich habe jetzt noch ein aller letztes. Wir haben über einen Künstler noch nicht gesprochen in den Folgejahren, den haben wir vergessen. 79 und vor allem auf 84 nochmal. Der macht sein Debütalbum, habe ich heute Mittag noch dran gedacht im Auto, nämlich ein gewisser Dan Hartman. Und Dan Hartman,
der taucht in den 80ern
aus zwei Gründen, nämlich einer der ganz, ganz großen Disco-Songs von 79, Relight My Fire.
Das kenne ich.
Und dann hatte der 84 einen Hit und es war mir überhaupt nicht klar, wie gut ich den kenne. Und ich weiß auch nicht, wieso ich den so gut kenne. I Can Dream About You.
Kennst du den auch?
Hundertprozentig. Ich war heute, ich habe es im Auto angehört und dachte, wieso kenne ich dieses Lied so unfassbar gut? Ich wusste nicht, dass Dan Hartman 1984 noch einen Hit hatte, aber ich kenne den. Der war irgend auf einem Sampler drauf, Best of 84 oder ich hatte den auf einer Mixkassette oder so. Kenne ich wahnsinnig gut. Kennst du auch? Kennt jeder.
Naja, wenn du kennt jeder, sagst, aber wenn ich kennt jeder, sagst. Das Lied von den Carpenters, das heißt übrigens Calling Occupants of Interplanetary Craft. Das ist völlig kaputt. Das kam 1977 raus, also noch vor diesem Fernsehspecial. Hm. Ich muss übrigens sagen, Tom Petty, dieses, wie heißt das, American Girls oder so, gefällt mir ausgesprochen gut.
Das überrascht mich sehr.
Ja,
dass dir gut. Mal ein gutes Lied einfach gefällt, ist ungewöhnlich.
Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich.
Ja, freut mich.
Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen.
Freut mich.
Ja, ich finde ja den Mid-Tempo Tom Petty unfassbar langweilig.
Ja, das ist natürlich falsch.
Natürlich ist es falsch. Natürlich, natürlich.
Ja, doch, er kann schon. Er kann. Er hat eine Tendenz, aber.
Aber ja. Das Lied, also wirklich.
Aber hör dir mal Wildflowers an.
Hör ich mir auch an.
Das ist Thin Line between Langeweile und Genialität.
Das sage ich ja auch immer, wenn es nur einen Ton fünf Minuten lang. Auf jeden Fall.
The Prayer, sagen, nee, wie hat The Cross? Yes, ist gut.
Ja, also ich jetzt gesagt, ich bin der Riesenfan von The Cross. Es ist ein wohltuender.
Du hast gemacht, als wäre das irgendwie der Heiland, der hinabsteigt und musiziert irgendwie.
Ich meine, wenn jetzt einer 80 Minuten lang über Sex singt und dann singt er plötzlich The Cross und sagt mal, hey, endlich, ich brauche mal wieder Platz in der Hose. Ich natürlich nicht, aber verstehst, was ich meine?
Ja.
Vielleicht wäre auch mal ein Akustik-Gitarrensong auf einem Ramones-Album eine gute Idee gewesen. Ja, okay.
Ja, das ist die Frage. Will man das? Will man auf einem AC/DC-Album einen Song mit der Akustikgitarre?
Ich schon.
Es gibt ja von Motorhead auch Lieder mit der Akustikgitarre. Ich gucke gerade die Serie Legend of Wacken an. und da gibt's, ist mir im Soundtrack wieder aufgefallen, dass es von Motorhead auch Lieder mit Akustikgitarre gibt. Sehr irritierend.
If you like
so?
Gamble.
So ähnlich
ist klingt das. Cool.
Das ist irgendwie cool.
Ach, ich weiß nicht.
Nicht?
Nee. Also dieses Interstellar-Gedöns von Carpenter, das war 77. Aber
das macht ja nichts, wenn wir es vergessen haben. 77 kann man es hier nachholen.
Ja, haben wir 77 schon gemacht.
Schon lang.
Echt jetzt?
Ajo.
Gott. Ja, dann müssen wir es da reinballern. Und ich merke gerade, wie viel Carpenters-Platten ich habe. Ich habe, glaube ich, 5 Stück.
Naja, jetzt beschäftige ich dich mal mit den Carpenters. Jetzt
beschäftige ich mich mal. Aber Beautiful Moments, wie gesagt, 30 Mark. Das war eine Investition damals. Mit einem Hamilton... Cover mit einem so
George Hamilton.
Soft-Filter.
Ach so, ja.
Billy David natürlich, weiß doch jeder, war doch ein Riesenhit. David Hamilton war doch ein Riesenhit.
Mein Vater
kennt jeder.
Hat den Soundtrack gehabt von Billy Tiss.
Ich habe ihn sogar dreifach.
Warum?
Willst
ich mich.
Willst?
Nee.
Warum? Und dann legt man es
auf. Ja, also auch noch was von Rondo Veneziano. Oder?
Ich war ohne Scheiß als Mann, als Elfjähriger oder so, fand ich es immer toll, auch. Wenn in Wetten, dass ich fand es immer so leicht melancholisch.
Ich hatte eine Kassette.
Ich habe eine.
Und ich habe sie gern gehört. Alter, und weißt du, was ich auch hatte? Ich kenne mich ja mit Klassik nur rudimentär auf. Was ich kenne, ist von einer Platte Classic Goes Disco.
Ja, oder Stars and 45. Ah, nee.
Da hatte ich, und das, und
Hooked
da war,
on Classic.
Das war ein Medley. Ja. Also die bekanntesten Klassik-Themen von so einem mit einem Disco-Beat untermalt. Und da war alles drin, was man halt so kennt.
Tchaikovsky
und irgendwie Bolero. Und ja, alles, was man halt irgendwie kennt. Und ich kenne alles, was ich kenne, kenne ich von diesem Album. Wenn ich irgendwo was höre, denke ich sofort, ah,
das ist doch von Hooked on Classic. Also das war auf der Hit Sensation 82 oder 81, von der habe ich schon erzählt, da war Hooked on Classic, also da war auch wirklich Carmen und alles. Und ich muss jetzt sagen, ich habe wahnsinnig viele Platten und seit ich zum Recyclinghof gehe, habe ich eine riesige Klassik-Sammlung. Und ich glaube, irgendwann beim Malen oder so, werde ich das mal einlegen. Und wie jeder Mensch...
Wenn du durch bist mit den Carpenters...
Genau. Ja. Jeder Mensch, wenn er reift, kommt ja entweder zum Jazz oder zum Klassik.
Oder zu Kansas.
Oder zu Kansas mit dem Lied,
Wayward Son.
Das Lied, das jeder kennt. Das ist natürlich nicht Dust in the Wind, sondern jetzt.
Also.
Life is life.
Ich habe übrigens nachgeguckt, Dust in the Wind, Mesmate. Mesmate.
Ja.
Das war die Werbung. Du hast dich nicht erinnert.
Nein, ich erinnere mich nur an Peter Schilling mit Teefix. Ich habe immer gedacht, es war Mesmate. Aber wenn der Teekessel singt und der Goldteefix duftet, hat man's gut.
Es war Peter Schilling ist jetzt übrigens offizielle
EM. Und wir haben ihn getroffen. Meine Frau hat ihm erzählt, dass sie ihm mit 12 einen Brief geschrieben hat, ihn aber nie weggeschickt hat. Dann hat er gesagt, habe ich es nur schon erzählt?
Nee, das hast du schon
erzählt. Das ist
eine der wenigen Sachen, die du noch nie erzählt hast.
Ich bin jetzt total stinksauer und ich verlasse jetzt den Raum. Red aber so laut, dass man es nicht merkt. Auf jeden Fall hat Peter Schilling gesagt, fast hätte ich gesagt, ach du warst das. Mit dem ich habe mit 12 einen Brief geschrieben. Und dann hat sie hat ihn nie weggeschickt. Okay. Und hat jetzt endlich mit 51 Jahren ein Foto. Mit
das erste Peter Schilling-Album habe ich mir vor kurzem gekauft Fehler auf dem Flohmarkt. Super.
Natürlich.
Finde ich gut.
Terra Titanic.
Ist gutes
Lied. Eigentlich
ist gutes Album.
Peter Schilling ist eigentlich der Nostradamus der 80er.
Ja.
Weil er sagt, alles voraus.
Wusste alles.
Ja?
Computer, Klima, alles drin.
Peter van Däniken Schilling.
So.
Von Däniken oder van Däniken, egal.
Das Problem ist, wenn wir zu viel Zeit haben, nutzen wir sie auch. Und ihr müsst es ausbaden.
Ach so,
weil wir heute noch nicht so spät in der Nacht sind und irgendwie...
Vor allem, wenn man erst nach bei einer Stunde 10 dann das Feuerwerk abbrennt.
Ja.
Und alles nur, weil er was als Monster-Hit bezeichnet und ich sage, was?
Jedenfalls sind wir jetzt durch mit dem Jahr 1976.
Fürs Erste.
Mir graut schon vor 75, aber jetzt gehen wir als nächstes, glaube ich, mal wieder in die 90er und dann gehen wir weiter.
Ja.
Okay. Also gut.
Da kommt man ja an Matthias Reim nicht vorbei. Nee, ein Scherz.
Ansonsten, alles klar, politisch auch, tipptopp und so weiter.
In Freiburg aber, schon?
Ja, Freiburg.
Das ist
im Dreisamtal noch mehr. Hochschwarzwald wird schon wieder
schon dünn. Da, wo man jetzt am wenigsten damit zu tun hat,
naja, klar.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Naja, gut, anderes Thema.
So,
versucht weiter nicht durchzudrehen und irgendeinen Quatsch zu machen. Einfach ganz normal weitermachen.
Weiter Carpenters hören.
Genau.
Aber nicht Jambalaya.
Und Tschüssi.
Tschüss.